Hallo?
Hey Klaas, Luis hier. Hab jetzt auch einen Podcast. Wollte fragen, ob du dafür kurz Werbung machen kannst.
Was ist das für ein Podcast?
Also, mein Team und ich sprechen da jeden Tag mit einer Person, die von der Corona-Krise betroffen ist. Und dann ordne ich das noch zusammen mit ExpertInnen ein.
Gut, dann wie heißt das?
Klamroth Calling.
Wie heißt das?
Klamroth und Calling halt. Gibt's auf allen Plattformen ab Montag. Und darf ich vielleicht einen Teaser bei euch in Feed packen? Also Sonntag?
Ja, ich weiß nicht, was ein Feed ist, aber mach mal.
Ja, top, danke. Dann war's das schon.
Gut, alles klar. Dann wünsche ich viel Erfolg. Ich höre es mir an. Ich finde es gut. Wenn du die Fragen stellst, sind vermutlich die Antworten intelligenter als bei all den anderen Sendungen. Deswegen höre ich mir das an.
Ja, top. Viel mehr wollte ich gar nicht. Danke, Klaas.
Gut, tschüss, Luis.
Tschö.
Boah, was ist das für eine Woche? Was ist das für eine Woche? Es ist Mittwochmorgen und ich habe schon dieses Uff-Gefühl. Auf jeden Stuhl, auf den ich mich drauffallen lasse, mache ich direkt so einen Dad-Sound und mache Fatih sitzt. Das liegt an der Woche. Normalerweise, ich bin ein fitter Typ, ich bin sportlich mittlerweile, ich habe mehr Muskeln, als ich brauche für meinen Alltag. So ein Typ bin ich mittlerweile. Und trotzdem muss ich sagen, bei jedem Mal hinsetzen macht sich eine Zufriedenheit breit, die in meinem Alter eigentlich noch nicht da sein sollte, nur weil ein Stuhl in der Nähe ist. Und das liegt natürlich auch ein bisschen an der Schwere, die man mit sich rumschleppt, an diesem dann doch anstrengenden Wechselbad der Gefühle, in dem wir uns momentan alle befinden. Dennoch, wenn es ein Wechselbad der Gefühle gibt, wo man mit dem Körper reinspringen möchte, ist es Baywatch Berlin. Und da sage ich, das Thermalbad der Herzen hat wieder geöffnet. Und warm, kalt, einmal den Organismus rauf und runter fahren, das schaffen wir hier in der nächsten Zeit. Und zwar natürlich mit meinen geschätzten Kollegen Jakob und Schmitti. Ihr seid nicht bei mir physisch, das muss man vielleicht kurz erklären. Hallo.
Wir sind aber geistig immer bei dir, Klausi.
Ja, das spüre ich.
Verantwortungsvoll ans eigene Heim gefesselt.
Genau, da müssen wir mit diesem Podcast nicht andere Leute anstecken, sind Schmitti und ich jeweils zu Hause. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, wir sitzen jetzt nicht zu Hause zusammen in unserer gemeinsamen Wohnung, sondern jeder in seiner Wohnung, ne Schmitti?
Genau, das ist richtig.
Und ich, ist es Latenz oder bist du noch nicht wach?
Ich bin so halb wach, ich habe noch keinen Kaffee gehabt heute, das ist mein Problem.
Wieso das denn nicht? Das
ist doch, ich weiß noch nicht, wie ich jetzt meinen Alltag gestalte, wenn ich jetzt so den ganzen Tag, wir haben ja die ganze Firma in Homeoffice geschickt, soweit es geht, und werden uns eigentlich nur treffen, wenn wir Sendungen aufzeichnen. Und das hat bei mir so den Effekt, dass ich mich langsam zu Montana Black entwickle, an Tag 1. Ich habe ein Muscle-Shirt an, habe eine Bulls-Kappe auf, raucht den ganzen Tag und hinter mir habe ich so meine Kappen
Hast du schon dich im Gesicht selber tätowiert mit dem alten Kugelschreiber?
Das mache ich heute Mittag. Ansonsten habe ich Balenciaga-Schlappen an und bin den ganzen Tag auf Ebay.
So, da fehlen ja nur noch die Muscles, Schmitti. Keine Muscles.
Wofür braucht man die jetzt auch, ne? Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass du dich wirklich in so eine Parallelwelt flüchtest. Also ich habe wirklich, wirklich große Angst davor, dass man dich aus dem schwarzen Loch, in das du da gerade hineingesogen wirst, in deiner Drogenhöhle da, dass man dich aus deiner Monster Energy Höhle irgendwann nicht mehr rauskriegt. Dass man irgendwann, wenn man sagt, ey, the storm is over, komm, wir dürfen wieder rausgehen, die Vöglein zwitschern, dass du das gar nicht mehr kannst, dass du komplett diese Fähigkeiten verlierst, Schmidt.
Ich muss ehrlich sagen, das ist nicht so mein Hauptding. So, Homeoffice ist schwierig. Ich laufe hier rum wirklich wie so ein Geist. Mir wurde zugetragen wie ein Geist. Ich spuke durch die Wohnung. Das hat mit Leben nicht viel zu tun. So, ich gucke an die Wand, ich gucke an die Decke, dann denke ich, Mensch, jetzt rufe ich mal Lund an. Dann sagt der, was willst du? Dann fällt mir nichts ein, was ich wollen könnte. So, und so geht das jetzt seit gestern. Ja, ne? Ja, ich habe jetzt das hier... Unsere Webcam da ausprobiert, das hat jetzt auch nicht so lange gedauert, dann habe ich mir hier so eine, im wahrsten Sinne, eine Technik-Ecke gebaut, mit allem drum und dran, hier leuchtet und funkelt alles an Laptops und iPads, alles, was ich in der Wohnung hatte. Und so vegetiere ich dahin.
Typisch Schmidti.
Wir haben jetzt ein paar neue Drücker.
Sehr gut. Ja, können wir später auch nochmal ein Technik-Ecke-Spezial Quarantäne-Edition machen, Schmidti, weil du musst uns genau, ja doch lassen, irgendwie mit Tipps versorgen, alter Technik-Meier hier. Du musst uns sagen, wie kommen wir da jetzt durch diese düsteren Zeiten? Wie macht man das Licht gemütlich violett, damit der Zigarettenrauch richtig schön zur Geltung kommt? All diese Tipps, die erwarte ich heute von dir.
Oh Mann.
Ich sitze hier ganz bequem an unserem Esstisch, habe hier so ein Wasser bei mir und wir reden hier zum ersten Mal irgendwie in so ein komisches Mini-Mikrofon. Klausi, du bist aber in einem feinen Studio, oder?
Ja, ich sitze hier bei Studio Bummens. Studio Bummens ist nicht nur das übergeordnete Studio, was unseren Podcast produziert, sondern auch ein wirkliches Studio, in dem man sein kann. Das ist ganz schön hier. Ich sitze hier und nehme das auf. Bin hier ganz alleine. Es ist alles einmal durchgewischt worden hier mit so einem alten Mob. Hat Konstantin hier einmal so ein bisschen durchgefeudelt, so grob, nicht ganz in die Ecken und so. Aber hier stand ein alter Mob noch von den Vormietern. Den haben wir einmal schön nass gemacht und ein bisschen Spüli drüber gemacht. Und damit ist er hier einmal durchgegangen.
Klingt ja wie vom Robert-Koch-Institut empfohlen. Also sehr gut, ja.
Das ist, genau. Ich glaube, es ist sogar Merchandising vom Robert-Koch-Institut. Ja. Das verschenken die da an treue Kunden. Und
Showroom.
Sowas haben wir hier.
Robert Koch Showroom.
Und ich fühle mich hier wohl. Das riecht hier ein bisschen wie bei Sabine in der Handinnenfläche. Und es ist alles
nach
gut.
Nach Zigarette?
Nach Zigarette riecht es nur oben links an den zwei Rauchfingern.
Okay. Gemeint ist natürlich unsere liebe, geschätzte Reinigungsfachexpertin Sabine.
Das wissen ja viele gar nicht, dass sie immer noch bei uns ist.
Die kennt und die, genau, arbeitet immer noch in der Florida. Natürlich. Wo auch sonst.
Total, ja.
Sag mal, wie geht's denn euch? Also bei mir ist die Lage ganz, ganz gefährlicher Cocktail. Dadurch, dass wir uns ja alle jetzt nur noch montags sehen zur Sendung, habe ich eine ganz, ganz gefährliche Mischung aus Gagstau, so wie in den Sommerferien, und aber auch Panik. Und das kocht hier ab und zu zusammen, so wie wenn man so zwei gefährliche Säuren ineinander kippt. Und dann lache ich so wie der Joker manchmal beim Espresso machen hier allein in der Bude. Und dann will ich wieder weinen. Also es ist wirklich sehr, sehr komisch. Deswegen müssen jetzt alle Gags raus, aber auch die Panik jetzt in der nächsten Stunde. Wie ist denn die Lage bei euch?
Ja, so ähnlich. Also dieses Wechselbad, das habe ich ja gerade eben schon mal angesprochen. Ich glaube, so fühlen wir uns alle. Das ist ja auch ganz normal. Also zum einen muss man sich ab und zu mal auch mit sachlicher Vernunft vergegenwärtigen, was es denn für Informationen gibt, die jetzt nicht so klein geknallt sind auf fünf Hauptwörter, die in irgendeiner Schlagzeile natürlich mit der gewissen Grafik dazu noch ein bisschen bedrohlicher wirken, als das, was dir vielleicht zum Beispiel in aller Ruhe mal ein Virologe erzählt in einem Podcast. Wenn man sich also auf diese Vernunftsaussagen, die hier und da kommen, konzentriert und sich so ein bisschen beschäftigt damit. Ich finde, dann kehrt bei mir mal Ruhe ein und das ist eigentlich gut, ne? Also umso näher man sich der tatsächlichen Wahrheit kommt, umso mehr Information man sich holt, desto mehr Beruhigung setzt bei mir ein. Wenn ich das nur so nebenbei laufen lasse und immer nur so das konsumiere, was mir so entgegenfliegt, dann setzt eine Unruhe in mir ein. Und das sorgt eben für die Erkenntnis, dass ich weiß, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigen möchte, dann muss ich das aufmerksam tun und in Ruhe und nicht einfach so im Vorbeigehen, weil dann kriegt man tatsächlich das, was eine Angst in einem triggert. Ist ja auch logisch, weil das dann so komisch dystopisch
aber das,
ist.
Aber das ist, glaube ich,
viel, viel besser,
Tipp.
Muss ich ehrlich sagen. Jakob, mir geht's viel, viel besser, so seit ich räumlich getrennt bin von dir. Denn du bist so ein einziger Panikherd. Das
ich,
muss man
Jakob?
Auch mal erklären. Ja klar, wer sonst? So, wenn man 10 Minuten mit dir in einem Raum ist, ne, hat man danach Panik, will sich lieber den Suizid begehen, als darauf zu warten, dass man elendig verreckt. So, das ist Fakt. Du liest alles, jeden Fitzel,
ja,
aber du filterst auch alles Gute raus. Also auf gute News bist du nicht gut zu sprechen, sondern du sagst nur, wir werden alle untergehen, es ist alles eine Katastrophe, habt ihr euch gewaschen, warum sind die Türklinken hier noch angeschraubt, darf man jetzt noch Auto fahren, warum hat der Typ gerade sich umgedreht, so. Also völlig Panik und das hat mich am Montag, muss ich sagen, als wir Late Night Berlin aufgenommen haben, das hat mich so ergriffen. Ich bin daheim gegangen, habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Ich springe aus dem Fenster. Ich muss mich trennen von dir. Und das ist schon was Gutes.
Aber eine Sache habe ich unterschreibe alles. Eine Sache habe ich nicht gesagt, das mit dem Auto, weil man selbstverständlich darf man noch Auto fahren. Ist sogar ein super Fortbewegungsmittel in diesen Tagen. Ich zum Beispiel habe überlegt, ob ich den ganzen Tag eigentlich im Auto sitze, ob ich vielleicht auch am Montag im Auto ins Studio fahre, was ja theoretisch möglich ist, und dann da einfach sitzen bleibe. Muss ich mal überlegen, ob das nicht was
mit
ist.
Mit dem Auto ins Studio.
Dann, Absolut. Mit dem Audiostudio mal schauen und dass ich dann vielleicht nur so das Fenster runter mache für die Probe oder so, ne? Oder für Besprechungen kurz Fenster oder Schiebedach auf, weißt du, Schiebedach kann man so auf Kipp machen. Dann rufe ich da die nötigen Informationen raus.
Drive-in-Arbeiten.
Drive-in-Arbeit, ja. Weil von den Südkoreanern lernen, die ja schon Drive-in-Tests machen können, das müssen wir jetzt alle befolgen. Also wir sollten zu Hause bleiben, genau, Hashtag stay the fuck home und ansonsten ins Car. Einfach mal mit dem Auto durch den Park rasen, einfach mal so gucken, was so geht.
Naja, also apropos, ne, also es ist wirklich, ich glaube, es gibt große Unterschiede übrigens zwischen den einzelnen Städten und das könnt ihr ja auch mal berichten, wie so umgegangen wird mit den Direktiven, die gerade ausgegeben werden. Also was ich so höre ist, Hamburg hat's kapiert, Hamburg ist zu Hause, keine Spielplätze, keine Straßen, Eimsbüttel ist ausgestorben, zumindest sieht es so aus und das ist ja gut so. Ne? Das heißt, die Leute befolgen alles, bleiben zu Hause. Hier in Berlin, da muss die Polizei irgendwie den Kollwitz-Spielplatz räumen, weil dann so Leute sagen, aha, nee und so. Und wenn die dann, sag mal...
Das ist der im Prenzlauer Berg,
ja,
ne?
Weil die so formell sind die dann nicht mehr auf dem Spielplatz, sondern gehen dann auf die Wiese daneben an und sagen dann, ja, dann sind wir halt hier. Und so, das ist irgendwie, ich weiß nicht, also komisch.
Also auch in Neukölln wurde mir berichtet von dichten Schlangen vor den Eisläden. Also in Berlin ist das Ganze noch nicht angekommen. Hier ist immer noch alles Hashtag Pachti. Mhm. Nicht zu Hause bleiben.
Mann.
Aber Leute, ihr wisst ja, ich bin ja der Mann für gute News, ne? Also wenn es irgendwie Optimismus zu verbreiten gibt. Doch. Und ich habe mir gedacht, was jetzt wirklich ein guter Effekt ist von Corona, es ist so ein Qualitätscheck für jeden Lebensmittelhersteller. Denn wenn man jetzt durch die Supermärkte geht, an den leeren Regalen vorbei, da habe ich gesehen, die Pizza Hawaii von Anbieter X liegt immer noch in den Regalen.
Stimmt, das ist auch ganz
gut. Die brauchen keine Marktforschung mehr. Die wissen, ihr Produkt ist scheiße. Kein Mensch hat Bock auf Dinkelnudeln. So, du kannst jetzt alles sparen. Alles sparen. Hunderte Millionen an Marketinggeldern und irgendwelchen Forschungsergebnissen im Arsch. Corona siebt
das
aus.
Stimmt aber wirklich. Das wenn man stimmt, nicht mal ja. jetzt, wenn man nicht mal jetzt sagt, komm ja, dann esse ich halt da die Dinkelnudeln, ne? Wenn man wirklich sagt, eher esse ich mein Toilettenpapier, als jetzt hier diese Dinkelnudeln da mitzunehmen. Die sind wirklich voll gepackt, ne? Und grundsätzlich muss ich aber sagen, das ist ja auch irgendwie Quatsch, ne? Also klar gibt's so ein bisschen weniger, aber mein Supermarkt ist genauso leer gefressen wie jeden Samstag. Das jetzt vielleicht nicht nur samstags, sondern auch mal dienstags. Aber im Prinzip ist eigentlich noch alles da. Aber du hast recht, bei der Tiefkühlkost muss man ein bisschen gucken, da liegen nur noch so diese Intermezzo oder wie dieser Quatsch heißt oder ja genau, wie du sagst, Hawaii-Pizza.
So Frühlingsrollen.
Ja, so Zeug, was man einfach nicht haben will, so genau, so Dreiecke.
Survival of the fittest im Supermarktregal.
Und das kann ich nur bestätigen, Schmidti, also ich war gerade im Supermarkt, komme gerade frisch aus meinem Edeka und da war tatsächlich beim Toilettenpapier alles leer. Bis auf eine Packung Edeka Eigenmarke dreilagig. Also auch in der Krise scheißt der Deutsche offenbar sehr, sehr gerne vierlagig. Und also da muss wirklich praktisch der Tod in der Tür stehen, damit man das Dreilagige auspackt. So wirkt das.
Also wirklich, man muss wirklich mal sagen, wie krisenunerprobt unsere Quatschgeneration ist. Wir wissen einfach überhaupt nicht, was es heißt, auch nur ein ganz kleines bisschen mal für eine gewisse Zeit zu verzichten. Und das merkt man jetzt daran, dass hier wirklich die Leute den Tränen nah, kurz vorm Nervenzusammenbruch mit dreilagigen Toilettenpapier in der Tür stehen und ihrer Familie erklären müssen, dass es nichts anderes gab. Das zeigt einfach, was für eine weiche Truppe wir sind. Ne?
Ich habe total. Als ich am Montag ins Studio gefahren bin und das ist jetzt fast mal ein bisschen ernst, weil es mich so angerührt hat. Ich bin da hingefahren und habe ganz viele, man könnte jetzt sagen, Idioten gesehen, die sich so zusammenrotten und irgendwie da gemeinsam in keine Ahnung, ob da irgendwie Mittagspause war von irgendwelchen Büros. Die standen so zusammengerottet oder an den Ampeln in Achtergruppen dicht getrennt. Drängt nebeneinander. Und man kann jetzt sagen, es sind Idioten und so, aber ich finde es fast ein bisschen rührend, wie offensichtlich jetzt wird, dass wir so Herdentiere sind. Dass wir einfach darauf angewiesen werden, wir sehnen uns so sehr nach irgendwie Mitmenschen und sich auszutauschen und die Unsicherheit mit jemandem zu teilen, dass wir wirklich es uns so schwer fällt, all das, was so kolportiert wird, dass man am liebsten allein zu Hause rumsitzt oder dass man irgendwie mal seine Ruhe will und so. Pustekuchen, keiner will seine Ruhe. Man will zusammenstehen, dicht gedrängt, Schulter an Schulter und irgendwie sich mit Menschen austauschen. Und das fand ich irgendwie so ganz rührend, was wir für arme, verletzliche, einsame Wesen wir doch sind in unserem Herzen.
Ja, das stimmt, ja, das ist jetzt tatsächlich baff, so. Ne? Ja, dass du das überhaupt, ja, dass du das vor allen Dingen auch mal, sagen wir mal, aus der Ich-Perspektive ja auch mal kennenlernst, ne? Weil du bist ja eigentlich eher jemand, der dann mal, ne, genau, 4 Tage das Handy aus und leckt mich alle am Arsch, ne? Jo. Aber wenn man praktisch das Handy nicht ausmachen muss, weil sowieso keiner anruft, das ist auch nicht gut, ne? Man will schon richtig die Außenwelt abblocken. Wenn es da nichts zum Abblocken gibt, wird man irgendwie ein bisschen hilflos.
Finde ich auch richtig ergreifend, dass das durch deine Terminator-Brille diese Informationen überhaupt übertragen werden von Mitgefühl und Rührung. Also echt super, Schmitti. Wirklich.
Also, aber da muss wirklich eine Naturkatastrophe kommen, damit er nochmal was merkt. Ja.
Aber es ist doch wirklich ein Paradox, dass ausgerechnet, wenn man nur zu Hause sitzen darf, selbst wir Leute, die super gerne zu Hause sitzen, dann so denken, ach, das Wetter, jetzt kommt der Frühling mit seinen Knospen, überall blüht es und gedeiht es, da will ich raus, da würde ich doch jetzt normalerweise, würde ich doch da jetzt schwimmen gehen im See, grillen mit den Kumpels im Park, würde ich ja alles gar nicht. Normalerweise würde ich jetzt wie jetzt Netflix gucken.
Aber das ist halt das Heimtückische an diesem Homeoffice auch. Also ich finde, wenn man krank ist, ne, dann schmeißt man sich die PlayStation an und dann kann man 5 Tage da PlayStation spielen und hat irgendwie, alles ist gut. Aber dadurch, dass man in so einer Twilight Zone zwischen Arbeit und zu Hause gefesselt sein steckt und körperlich gesund ist, hoffentlich, ist das so schwer, finde ich, mit da irgendwie klarzukommen.
Ja, es ist natürlich klar, diese grundsätzliche Verantwortung, dieses, was einem ja sowieso manchmal so philosophisch überm Leben schwebt, dieses, man sollte eigentlich viel mehr machen. Das hängt ja als die große Klammer über der ganzen Zeit, in der man im Prinzip aktiv sein sollte, also zwischen, ich sag mal, 10 und 60, ja, da hängt ja ständig dieses Damoklesschwert drüber, mach mal ein bisschen mehr. Und das gemacht auf einen Tag ist natürlich Homeoffice. Das ist letztendlich, ist das wie eine Parabel aufs ganze Leben. Man sollte eigentlich ein bisschen mehr machen. Man könnte die ganze Zeit irgendwas erledigen und so, macht aber natürlich nur das Allernotwendigste. Also ich zum Beispiel Homeoffice, ich meine, was soll ich Homeoffice machen? Ne? Soll ich mir da irgendwelche Witze ausdenken? Wen soll ich denn da vollquatschen zu Hause? Also Homeoffice kann ich mal komplett streichen. Das passiert bei mir gar nicht. Ich trage Jogginganzug seit einigen Tagen.
Ja.
Ich bin mittlerweile in Brandenburg. Ich bin nicht mal mehr in Berlin, von wegen Homeoffice, ne? Da wird man auch nicht so von einer guten Internetleitung belästigt, dass man die ganze Zeit also das Gefühl hat, man könnte ja da irgendwas über den Datenhighway schicken. Also der Datenhighway ist eine Vollsperrung in Brandenburg immer noch. Und deswegen, ich bin da irgendwo im Wald, da sind auch keine anderen Menschen. Ich probiere mich da irgendwie mit meinen North Face Jack Wolfskin Klamotten, probiere ich da wie ein guter Deutscher einfach durchzukommen.
Stelle ich mir das richtig vor, wenn ich es mir so vorstelle wie Öff, der Waldmensch, der so 3 aufgestellte Stöcker in so einem Zelt sitzt und da von eigenem Kot und Bären lebt?
Exakt, genau. Wie jeder weiß, ist es ja, wenn man kurz vorm Verhungern ist, weiß ja jeder, dass die einzige Möglichkeit ist, seine eigene Kacke zu essen. Weiß jeder, da ist immer noch genug drin, als dass man weiter überleben kann. Und das ist das, was man von Rüdiger Nehberg damals gelernt hat. Das sind die großen Sachen. Rüdiger Nehberg beispielsweise, der große Survival-Trainer, war eine Riesennummer in den 80er, 90er Jahren, ist mittlerweile schon einen Tag älter, aber kein bisschen müde, setzt sich sehr dafür ein, für menschenwürdige Verhältnisse in afrikanischen Ländern und so weiter. Ist da also sehr spezialisiert bei einigen Themen, war aber früher eigentlich so der Typ mit der Spinne auf dem Kopf, der einfach aus Jux und Dollerei sich irgendwo im brasilianischen Regenwald hat abseilen lassen von einem Helikopter und dann ist der 4 Wochen später da in einer Tennishose dann irgendwann wieder in Rio angekommen, hat gesagt, da bin ich wieder, ne? Das war eigentlich sein Job und der hat das Prinzip von der eigenen Substanz leben ins Leben gerufen und da muss man mal überlegen. Also ich überlege jetzt auch, mich einfach mit dem Hubschrauber, ähnlich wie Rüdiger Nehberg das in Brasilien gemacht hat, mich mit dem Hubschrauber über den Wäldern Brandenburgs, also über so einer Kiefernplantage, nehme ich mal an, muss ich mich dann abseilen lassen. Mhm. Und dann, und das hat er gemacht, er ist beim Runterkommen, hat er sich so die Beine aufgeschnitten, dass in den offenen Wunden Larven gelebt haben. Wie in so einer, du hast so eine Art, praktisch deine eigenen Beine ist so eine Art Anglerweste mit ganz vielen kleinen Taschen.
Ich muss kotzen.
Und da kommen Larven raus und die wiederum sind ja eiweißhaltig und die kannst du dann essen. Und das ist das Berühmte, du bist so eine Art laufendes Buffet.
Oh,
also wenn man noch laufen
kann.
Das ist nicht eklig, das ist überlebensnotwendig und das würde ich in Brandenburg machen.
Ich mache der erst mit, wenn ich aus dem Knie Espresso zapfen kann.
Du musst aufpassen, dass dir da in den Wunden keine Nazis wachsen, ne?
Ja, da muss man sehr aufpassen, ja, ja. Dass die mir da nicht, ausschlüpfen, ja.
So kleine Höcke, ja, ja, ja. Die du dir da aus dem
Wunden
ziehst.
Ja, da muss man gucken, das stimmt schon. Da, aber da gucke ich genau, dann esse ich die direkt auf, wenn die nur, solange die noch klein sind. Aber das ist halt eine Möglichkeit, so kann man das schaffen, ne? Und man kann auch sich dann orientieren, indem man sich da die Stöcker, also Spuren lesen und so weiter. Das werde ich alles mal trainieren jetzt und mal gucken, ob das funktioniert. Das ist mein Plan. Und
du musst dir auch auf die Füße pissen, das hat der Neberg auch immer gemacht.
Warum das damit? Damit die Cowboy-Stiefel besser passen. Ist das nicht aus Manta Manta? Ja. Hat das nicht Klausi aus Manta Manta gemacht, in die Cowboystiefel gepisst? Oder hatte das Überlebensgründe? Ich dachte, das ist, damit die besser passen.
Der hat das gemacht, damit die besser passen. Und Rüdiger Neberg hat das, glaube ich, gemacht nach so einem Quallen, wie sagt man, einer Berührung mit einer Feuerqualle. Mhm. Da hat er sich dann auf die Füße gepisst, damit das irgendwie die Schmerzen lindert.
Ah, okay.
Der war schon hart drauf, der Typ.
Ja.
Okay, wann komme ich in die Situation hier zu Hause, dass ich mir auf die Füße pissen soll? Das war, dass ich für diesen Ernstfall gewappnet
also,
bin.
Also ganz ehrlich, Schmidt ist ja schon im Montana Black Ding. Da würde ich einfach sagen, winkel unter deinem Bürostuhl einfach mal die Füße an, dann passiert das irgendwann automatisch und dein Körper sagt dir schon, wann es soweit ist. Ich glaube, du musst bei bestimmten Sachen, da kann man viel lesen in irgendwelchen Büchern, oder man lässt den Körper durch seine eigene innere Uhr, die du natürlich normalerweise nicht spürst, einfach mal zur rechten Zeit gewisse Überlebensstrategien passieren und deswegen mach einfach, winkel so ein bisschen die Beine an und guck mal, wann dein Körper sagt, nun könnte es soweit sein.
Ich finde, es ist an der Zeit, Jakob. Das solltest du jetzt trainieren, damit du es im Notfall kannst.
Ich werde es jetzt trainieren. Also beim Podcast werde ich jetzt verschiedene Überlebensskills trainieren.
Ich bin mir nicht sicher.
Unter anderem auch das Einnässen auf die Füße. Das ist kein Thema. Bin für allem, was mich überleben lässt, bin ich bereit.
Werbung.
Unser heutiger Werbepartner ist Bubble, die Sprachlern-App. Und einer, der, muss man sagen, mittlerweile Heavy-User ist Klaashofer Umlauf.
Ja.
Und du lernst die Sprache Spanisch, richtig?
Ja, ich lerne Spanisch, genau. Weil ich fahre nämlich im Sommer, fahre ich auch mal nach Spanien.
Ja.
Und ich habe mehrere spanischsprachige Urlaube tatsächlich deswegen jetzt mir so vorgenommen. Weil ich so denke, ich muss ja auch mal irgendwo hin, wo ein anderer Spanisch spricht.
Und deswegen haben Schmidt und ich uns vorgenommen, dich so ein bisschen abzufragen. Also Spanisch, das muss man vielleicht noch vorweg sagen, ist eine von 14 Sprachen, die man mit Bubble lernen kann. Man kann natürlich auch Englisch lernen, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Türkisch, aber du hast dich für Spanisch entschieden.
Genau.
Wir wollen dich jetzt mal abfragen. Wir wissen seit der letzten Woche, dass du dich gut auskennst im Bereich Tiere.
Ja, Tiere.
Was heißt denn der Hund?
El perro.
Schmitti?
Super.
Ja.
Ja, Tim, was möchtest du wissen für ein Tier?
Nee, ich war einfach nur begeistert gerade.
Der Vogel.
El parejo.
Ja?
Ja.
Geil.
Klingt auch gut. Und die Katze?
El Gato.
El Gato.
El Gato.
Der Klassiker. Gato.
Ja, das sind die. Ja, das sind so.
Na, jetzt noch was Schwieriges.
Was?
Die Maus.
Die Maus. Raton. Tatsächlich.
Ja?
Ja, die Maus heißt Raton.
Kannst du sagen, ich mag die Maus?
Quiero el Raton.
Da sieht man es wieder. Mit Bubble kann man alltagsrelevante Themen und kurze, und das ist der wichtige Punkt, realistische Dialoge.
El oso come el pescado. Der Bär isst den Fisch.
Das alles gelernt mit Bubble. Ihr merkt, man kann das Gelernte direkt im echten Leben anwenden. Auf alle möglichen Situationen. Also zum Beispiel, wenn man einen Bär erblickt in der Weite, der gerade einen Fisch isst. Ne?
Miro el oso.
Also ich bin wirklich begeistert. Da merkt man aber, das sind von 200 Sprachexpertinnen erstellte Inhalte, die eben individuell auf die Erstsprache abzielen. Das bedeutet also, für Deutsche, die in dem Fall Spanisch lernen, so wie Klaashofer Umlauf, ist das genau ausgerichtet. Die Lektion, und das ist natürlich herrlich, dauern immer nur 15 Minuten.
Es cansando, der Bär ist müde.
Was heißen 15 Minuten, Klaas?
Dici cinco minutos.
So, also dici cinco minutos dauert das Ganze
dice
nur?
Dice e cinco. I heißt und.
Kann
I
man cinco. Im Bus machen, auf dem Klo?
Ich glaube, Klaas muss man resetten.
Auf dem Klo, el baño. El baño.
Ich will damit sagen, also wann und wo ihr lernt, könnt ihr
Autobus,
selber entscheiden.
El baño, no problemo.
So, Lektionen gibt es über Podcasts, Spiele, bis hin auch zum Online-Gruppenunterricht.
Sí, juegas.
Ja, Spiele. Bleibt das Lernen abwechslungsreich und effektiv. Möchtest du abwechslungsreich sagen? Nee, ne?
Das kann ich nicht.
Und die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware.
Was heißt das auf Spanisch?
KI-gestützte
und viele weitere hilfreiche Features.
Erkennung, Idioma heißt Sprache. Aber was Erkennungssoftware heißt, weiß ich nicht.
Aber was man sagen kann, und das ist wichtig, das können wir ganz klar auf Deutsch sagen, wir haben ein kleines Extra für unsere ZuhörerInnen. Wenn sie jetzt Lust bekommen haben, so herrlich auf Spanisch zu babbeln, genau, mit Babbel.
Mit dem Code Baywatch, B-A-Y-W-A-T-C-H, Baywatch, erhaltet ihr ein Babbel-Jahresabo zum Preis von nur 6 Monaten. Das heißt, also 6 Monate zahlen, aber ein ganzes Jahr 50% lernen.
50% Rabatt praktisch.
Das ist wirklich gut und ich meine, das macht auch riesen Spaß. Das ist halt, man daddelt so viel so auch am Handy rum und so und diese kleinen Lehrpausen, die man so hat, die kann man halt auch damit füllen, weil es macht Spaß. Es ist nicht so, dass man denkt, jetzt muss ich wieder lernen, sondern es macht Spaß und man kann halt wahnsinnig gut auch Vokabeln damit lernen und so, man kommt klar und mittlerweile so richtig so fließend sprechen, da muss ich sehr nachdenken und es tut mir weh im Kopf. Aber was ich zum Beispiel sehr gut schon kann, ist Sachen verstehen. Also wenn jemand jetzt nicht super schnell Spanisch spricht, ja, dann verstehe ich, worüber der redet.
Der Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft, das Ganze heißt Babbel Live, ist nicht im Angebot enthalten, aber ich finde, 12 Monate lernen, nur 6 Monate bezahlen, das ist doch ein fantastisches
Angebot. Bis zum 30.06.24 ist das Ganze gültig und die Infos dazu, den Code einlösen, könnt ihr auf babbel.com/baywatch. Alle Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende!
Ich möchte eine Sache abschließend sagen, die vielleicht auch ein bisschen zukunftsweisend ist. Eine Sache möchte ich abschließend sagen, um den Leuten vielleicht mal so eine Idee zu nehmen. Man hat ja das Gefühl, man ist in so einem Film gerade drin. Ne? Man hat so ein bisschen das Gefühl, es passieren Dinge, die man aus Filmen kennt und so. Und das ist auch beängstigend, weil man denkt, meine Güte, wir haben es doch geahnt, warum hat man nichts getan und so weiter. Und ich möchte jetzt allen Leuten, die daraus jetzt so neue Kraft schöpfen, die warnen, so schlimm wie manche tun, wird es wahrscheinlich nicht enden. Da gibt es genug Hinweise drauf. Das heißt, wenn ihr jetzt denkt, ihr müsst wie so ein Charakter in einem Film, zum Beispiel Edward Norton in 25 Stunden, der dann in den Knast muss und dann weg ist, ja, oder jemand, der weiß, das sind jetzt hier meine letzten Wochen, ich mache jetzt hier reinen Tisch. Jeder, der denkt, er muss jetzt hier reinen Tisch machen und jedem nochmal die Wahrheit sagen, weil dann ist ja eh alles egal. Leute, lasst es. Es wird irgendwann vorbei sein und dann habt ihr es euch überall verschissen. Also, bitte, nicht...
Wie wenn man im Lotto gewinnt und dann dem Chef mal die Meinung bitte, geigt nicht. Und dann heißt es, sie haben 3,75 Euro
genau,
gewonnen.
Genau, weil 20 andere auch noch 6 richtig hatten. Also deswegen, bitte, Vorsicht mit dem reinen Tisch machen, den eigenen Eltern, der besten Freundin, dem Chef, den Kollegen, dem Busfahrer, mit dem man jeden Morgen wieder demnächst fahren muss, wenn der normale Fahrplan wieder einsetzt. Bitte, sagt nicht die Wahrheit, macht keinen reinen Tisch. Haltet euch zurück, es ist noch nicht so weit. Die Apokalypse lässt noch auf sich warten und irgendwann wird es vorbei sein und dann steht ihr da wie ein Idiot. Das wollte ich nur mal sagen.
Das ist so ein bisschen wie in Almost Famous, wenn der Flugzeugabsturz, wenn die Rockband, die mega heterosexuelle Rockband im Flugzeug in Turbulenzen kommt und alle denken, sie stürzen ab und einer outet sich als schwul und in dem Moment sind die Turbulenzen vorbei. So kann es uns allen auch passieren.
Man muss nur Sachen machen, die man sowieso macht. Man muss einfach Sachen machen, die man sowieso machen würde. Jetzt nichts machen, weil man denkt, ach komm, jetzt ist doch eh egal. Es ist gar nichts egal. Es geht ganz normal weiter. Wir müssen da jetzt durch. Wir müssen ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen, weil Alte und Schwache und Vorerkrankte von uns geschützt werden müssen. Das ist das Einzige, warum wir uns gerade so verhalten. Das dauert jetzt eine Zeit lang. Keiner weiß, wie lang noch. Das machen wir jetzt einfach mal. Aber es ist nicht so, als dass wir jetzt alle tatsächlich in der Krise stecken, in die wir uns manchmal gedanklich hineinbegeben. Also Hoffnung und vor allen Dingen jetzt keine Endzeitgedanken, weil die können euch auch richtig auf die Füße fallen.
Also wir werden ja heute jetzt nicht nur komplett über eine Corona-Special-Folge hier machen, aber eine Sache möchte ich noch loswerden. Und ich wollte euch fragen, habt ihr gestern für mich das TV-Ereignis der letzten Jahre, und das meine ich völlig unironisch, Big Brother gesehen?
Nee, ich wollte das nicht angucken. Nee, wollte ich nicht sehen.
Ich hatte auch gar keine Zeit, ehrlich gesagt.
Das kann ich verstehen, dass man das sowohl aus moralischen Gründen oder aus seinen Gründen sich geklemmt hat.
Ich finde das ganz schön hart, was sie da gemacht haben, ehrlich gesagt.
Ja, also Folgendes. Sie haben Folgendes...
Aber ich habe es auch nicht gesehen.
Ihr habt es nicht gesehen. Ich werde euch berichten. Es ist folgendermaßen, Big Brother hat angekündigt, dass die Bewohner, die da irgendwie seit, was weiß ich, wie viel Tagen drin sitzen und noch keinen Schimmer haben, was auf der Welt gerade los ist, dass sie in einer Sondersendung um 19 Uhr erklärt kriegen, was sich draußen abspielt und damit erstmals konfrontiert werden. Und da da bin ich wohl juristisch genug, dass ich sage, da schalte ich ein, da bin ich dabei. Da habe ich es mir bequem gemacht auf der Couch, habe gedacht, wie sehr wird Sat.1 diese Nummer verbocken? Denn ich gebe dir klar, Jakob recht, das ist natürlich moralisch höchst zweifelhaft, dass ein Fernsehsender im Grunde darüber entscheidet, wie man mit dieser Situation umgeht, ob man gerne bei seinen Angehörigen sein will, ob man davon informiert werden wird oder nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen das Spielprinzip von Big Brother und ich glaube, es hat niemand erwartet, dass das mal eine so harte Nummer wird, wirklich, dass draußen auf der Welt sich alles ändert und die wirklich in die Notlagen kommen, okay, wann erzählen wir denen?
Ich würde das denen gar nicht glauben. Ich würde denken, die verarschen mich, weil das wieder so eine, das klingt ja wie so eine Scheiße, die sich irgendwie so ein Fernsehidiot ausgedacht hat, um die Big Brother Bewohner noch mehr aufeinander zu hetzen. Also man hat ja das Gefühl, die denken sich das aus, um jetzt hier nochmal ein bisschen Panik zu verbreiten, weil man ein bisschen mehr Tension da rein muss. Also ich würde da wahrscheinlich sitzen und denken, ja, Pandemie. Mhm.
Ja, es war dann so, die haben die Bewohner alle zusammengerufen und dann hatten die einen verglasten Bereich in dem Big Brother Haus. Und da kam Jochen Schropp mit dem Arzt von Big Brother hinter diese Glaswand und hat ganz pastoral und wie Domian hat er gesprochen, der Jochen Schropp, und hat sich dann an die Bewohner und hat da so ein bisschen gebeichtet, ja, da draußen ist was los, wir müssen euch jetzt mal was erzählen. Und dann haben die wie eine Art News-Sendung, also die hatten Zusammenschnitte, was gerade in der Welt los ist. Und ich habe Gänsehaut gekriegt und das meine ich wirklich ernst. Ich habe Gänsehaut gekriegt und hatte Tränen in den Augen, den Big Brother Bewohnern dabei zuzusehen, wie die all das, was wir jetzt nicht erfassen können und wo es schwierig ist, irgendwie das wahrzunehmen, was wir aber 4 Wochen lang Stück für Stück uns dran gewöhnen konnten, die haben das innerhalb von 5 Minuten gesagt gekriegt. Die USA lassen keine Europäer mehr rein, die Europäer lassen niemand anderes mehr rein. Es sind alle Schulen zu, es sind alle Clubs zu, es sind alle Bars zu, es gibt kein Theater mehr, alles ist zugemacht und überall Tote auf der Welt. Das haben die in einem Einspielfilm innerhalb von 5 Minuten gekriegt und das war bei denen diese Ungläubigkeit, die waren, gerade haben sie sich noch um die Badewanne gestritten und jetzt sind sie in einem Roland Emmerich-Film und sehen dazu die Bilder von der ganzen Welt, wie verwaiste Städte in Rom, in Venedig. Das ist alles so unfassbar, dass ich da irgendwie gedacht habe, fuck, das hat mich so ergriffen und ich habe wirklich dabei geheult. Ich bin moralisch, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll und ich kann mir aber, das ist so krass, denen da zuzugucken, wie die in 10 Minuten deren ganze Welt zusammenfällt.
Naja, das liegt vor allen Dingen auch daran, dass dich das so ergreift. Also ich finde, das muss man voneinander trennen, ne? Ich finde es einen riesengroßen Scheiß, diesen ganzen Big Brother Kram und dann da noch da Quote damit zu machen, zu sagen, wir machen das jetzt vor allen Leuten und blablabla. Ich finde es furchtbar, dass du da so anpieksbar bist. Das liegt einfach daran, dass du gar keine Möglichkeit hast, so in deinem Alltag und in deiner normalen rationalen Einordnung und so, irgendwie mal so Stück für Stück das rauszulassen, was sich natürlich da irgendwie ansammelt. Und es werden alle Leute merken, dass sie natürlich in so Momenten, in denen man gerührt sein kann oder in denen man bestimmte Gefühle getriggert werden, dass man da jetzt stärker drauf reagiert als in ausgeglicheneren Zeiten, weil man natürlich so ein bisschen die Luft anhält die ganze Zeit und denkt, ah, jetzt müssen wir da irgendwie durch und man hält immer die Nase hoch, aber eigentlich geht es einem wahrscheinlich gar nicht so gut damit. Deswegen erreichen einen dann so billig hergestellte Sensationsgefühle, erreichen einen natürlich eher mal. Und dass man gerührt ist von Sachen, von einem Film oder von einer einfachen Dramaturgie, die man in einer Show oder bei einem Konzert, bei einem Song oder eben auch bei so einer Quatschsendung da, die einem so entgegenkommt, das ist, glaube ich, klar, weil man selber einfach durchlässiger ist. Das ist logisch. Aber ich finde, zu sagen, komm, wir machen jetzt hier die große Show, weil die haben ja erst auch noch mit sich gerungen, ob sie es denn überhaupt sagen. Und dann zu sagen, jetzt hier machen wir es zur Primetime, stellen wir da alle hin und dann sagen wir denen das und so. Also, das, ja, ich sorry, also das, mir kommt das wirklich vor, als wenn wir so einen Kinofilm darüber gucken, wie der so Mitte der 90er gedreht wurde, wo gesagt wird, wie sich die Schraube der Perversion im Fernsehen noch weiter hochdreht in den nächsten 20 Jahren. Und dann wäre das so ein Beispiel in so einem Film, den einer geschrieben hat.
Ja, ich bin so ein bisschen unentschieden. Also die haben das, man kann darüber streiten, ob die, also sie haben auf jeden Fall den Zeitpunkt verpasst, wo sie guten Gewissens den Leuten sagen konnten, was da draußen los ist. Die haben zu lange gewartet und haben vielleicht selber gedacht, naja, vielleicht geht's vorbei. Ja. So, aber für das, was es ist, und wenn man die Entscheidung getroffen hat, haben sie versucht, das möglichst unsensationsheischend zu machen. Die haben halt natürlich da mehr oder weniger eine News-Sendung draus gemacht. Aber das alles, die ganze Scheiße, die da draußen passiert, so gebündelt zu sehen und dazu die Reaktionen von Leuten, die davon keinen Schimmer hatten, das war so krass. Aber man muss auch sagen, die hatten vor allem in einer Sache Pech, ne? Das war so ein bisschen so Independence Day-Feeling, ne? Wobei man aber sagen muss, das war halt nicht der US-Präsident, der sich an die gewandt hat, sondern es war halt irgendwie Jochen Schropp, der so Psychologe und Muntermacher war und gesagt hat, Leute, das Leben geht weiter und wir müssen jetzt durchhalten und wir werden diese dunkle Zeit überstehen.
Für ihn ist das auch nicht keine einfache Zeit, ne? Also ich sag mal so, Duftstars und die Eröffnung der Moncherie-Kirche und so weiter, wo es da mal einen roten Teppich und ein paar Glas Champagner gegeben hätte, das wird jetzt auch alles verschoben. Also Jochen Schropp steckt auch knietief in der Krise.
Der steckt auch in der Krise und ich sag mal, die Welt geht unter und Jochen Schropp hält die Ansprache, ey.
Was du noch gar nicht erzählt hast, Schmidti, ist, du hast zwar erzählt, wie es auf dich gewirkt hat, aber wir haben das ja nicht gesehen, wie hat das denn auf die Bewohner gewirkt? Also ich meine, das sind ja jetzt nun auch keine Universitätsprofessoren. Wie haben die denn diese Nachricht aufgenommen?
Die haben, ungläubiger kann man nicht gucken, was völlig normale Reaktion ist. Ne? Also die haben wirklich, die konnten das alles nicht glauben, aber durch die Nachrichtenbilder war es relativ schnell klar, dass das jetzt nicht irgend so ein Trick ist von Big Brother, um irgendwas da rauszuquetschen. Und dann sind natürlich Tränen geflossen. Auch völlig natürlich und die haben dann relativ schnell die Angehörigen zu Wort kommen lassen, die alle versichert haben, dass es ihnen gut geht und dann ist es ganz schnell wieder in den Big Brother Modus gewechselt. Also haben die sich alle gefreut, dass sie ihre Bekannten das erste Mal wieder gesehen haben seit langer Zeit und dann waren es eher Freudentränen und deswegen, dann gab es am Ende, haben sie sich alle gehighfived und dann ging Big Brother weiter. Tja. Kann man finden, wie man will.
Na gut, wenn die sich alle gehighfived haben, vielleicht habe ich gerade auch ein bisschen weit ausgeholt mit meiner Moralkeule, weil vielleicht ist denen das einfach egal, aber so diese Vorstellung, versteht ihr, was ich meine, dass man sagt, wir machen jetzt hier so eine Unterhaltungsshow und da sperren wir hier so ein paar Typen in so eine, weißt du, dass als Big Brother das erste Mal überhaupt ins Fernsehen kam, gab es ja eine riesengroße Moraldiskussion darum, darf man das machen, darf man Leuten da irgendwie 24 Stunden beim Leben zugucken und noch Livestream im Internet und so weiter und so, das hat sich natürlich dann irgendwann so ein bisschen ist ein bisschen weniger geworden, weil man sich das einfach daran gewöhnt hat und weil natürlich auch so das ganze Fernsehen sich weiterentwickelt hat, man viel mehr sich anguckt jetzt, ohne das zu hinterfragen. Aber so eine Situation, mit der natürlich niemand rechnen kann, dass das jetzt genau so passiert, finde ich, bringt es dann schon nochmal auf den Punkt zu sagen, wir ziehen das jetzt weiter durch und die sitzen halt da drin, weil die können ja dann irgendwie 100.000 Euro gewinnen und so und einer ist dann Big Brother Gewinner und so. Und man denkt, oh, muss das jetzt irgendwie noch so, also, naja.
Naja, die können die jetzt ja auch eigentlich nicht guten Gewissens in die Freiheit entlassen. Das Thema hast du ja letzte Woche schon angebracht, Schmidti. Weil das sind ja wahrscheinlich die gesündesten Deutschen gerade.
Also das ist ja bereits gesprochen. Ja, das stimmt. Ja. Also ja, eigentlich hast du recht. Ne? Also ich meine, also besser abgeschirmt kann man ja wohl nicht sein.
Und klassische Zwickmühle.
Ja, und denen jetzt so irgendwie die Karotte vor die Nase zu hängen, hier Freiheit, ja. Und dann heißt es direkt in den nächsten Container.
Da findet nicht mal einer. Und da gibt's nicht geiles Essen aus dem Riesenkühlschrank.
Ja, stimmt. Also eigentlich muss man da auch, ja, man muss über bestimmte Sachen zweimal nachdenken. Das ist komplett in Ordnung. Da muss man, wie gesagt, auch wenn man über Big Brother nachdenkt, da muss man sein wie der Drosten. Man muss in der Lage sein, auch mal seine eigene Meinung zu überdenken, wenn es neue Informationen gibt. Oder?
Ich wollte gerade noch eine Sache zum Thema Corona sagen, weil ihr wisst, ich bin ein sensibler Typ und ich mache mir gerade Sorgen um eigentlich die Stärksten in der Gesellschaft, die in diesen Tagen so sehr gebeutelt sind. Und das sind unsere herrlichen Influencer. Mir ist aufgefallen, in diesen Tagen, wo jeder gezwungen ist, zu Hause zu bleiben, da gibt's nichts Geileres. Man kann kein geileres Leben haben, mit dem man bei Instagram angeben kann, als andere. Weil jeder sitzt ja in derselben Bude. Klar ist mal eine Bude größer oder mal kleiner, aber in Influencer haben gerade eine richtig, richtig schwere Zeit, weil die können ja auch irgendwann, bekommen die auch keine Produkte mehr, wo die Rabattcodes reinhauen können, die können für nichts mehr Werbung machen, die können nicht mehr Fotos machen, geil in Thailand, die können keine fetten Karren mehr praktisch bewerben, die wissen, die sind richtig aufgeschmissen. Wir haben eine Krise, die vor allen Dingen unsere Influencer betrifft, und ich frage mich, was machen die jetzt, wie können die weiter überhaupt überleben?
Ja, wie können die weiter, genau, Leute dazu bringen, ihren Lifestyle haben zu wollen, ne?
Richtig, ja.
Ja, schwierig gerade, ja. Stimmt, aber die
es gibt keine schönen Modefotos aus Mailand, ne? Mhm. Also gerade auch Mailand ist ja auch, sagen wir mal, in einer schwierigen Situation, ne? Also da kann man gerade schwer eine neue Tasche abfotografieren. Also
die müssen nacharbeiten.
Wie soll das weitergehen?
Die müssen nacharbeiten, die müssen das machen, was ich habe das wirklich mal erlebt. Dass da so ein Influencer gesagt hat, ich möchte jetzt auch mal einen Tag frei haben und so. Und dann gingen alle, pass ja, auf, klar. Pass auf, das war jetzt noch unter normalen Umständen. Und dann, dann dachte ich mir, also grundsätzlich habe ich mit großen Augen mir sowieso angeschaut, was da so vor sich ging den ganzen Tag, ne? Weil das ist ja so ein Beruf, der begleitet dich die ganze Zeit. Das macht einen ja wahnsinnig. Das ist ja, als wenn du so auf Bereitschaft bist die ganze Zeit, hast du einen Pieper in der Tasche und es kann ständig losgehen. Du hast ja nie Feierabend. Du musst ja ständig immer irgendwie doch weiterhin Influencer sein. Das macht einen irre. Du kannst nie sagen, soll jetzt mal alles in die Ecke legen. Es sei denn, man macht es folgendermaßen. Denn wir waren also alle auf dem Weg zum Strand und dann gab es also eine Person mit so einem großen Kleidersack noch mit dabei. Und dann kam natürlich die Frage auf, was willst du denn mit dem Kleidersack da am Strand? Sagt sie, ja, ich mache hier jetzt verschiedene Outfits einfach, damit ich auch mal einen Tag frei habe. Ich mache jetzt hier, hier gleich 3-4 Outfits durch in verschiedenen Locations und dann time ich mir da die Posts und dann ist jetzt hier auch mal Feierabend für mich. Also da muss ich auch mal 2 Tage einfach mal nur so am Strand liegen, ohne dass ich jetzt immer darauf achten muss, dass jetzt irgendwie alles super super gut ist, meine Augenbrauen gekämmt sind und so weiter. Ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Zeit für mich. Wahnsinn. Wirklich, das Darstellen von schönem Leben sorgt für Scheißleben.
Ja, aber wie können wir unsere Influencer jetzt unterstützen, Schmitty Klaas? Wie können wir ihn unter die Arme greifen? Also ich meine, den Eisdeal, da soll man jetzt gerade Gutscheine holen und die ganzen kleinen Läden unterstützen, da bin ich auch voll dafür, jetzt Gutscheine holen und dann irgendwie später einlösen.
Ja.
Aber was können wir für unsere Influencer tun?
Für unsere Influencer, wir können ja vielleicht irgendwie so, weiß ja nicht, damit die was zu tun haben. Also vielleicht, wenn man jetzt so sagt, wir machen jetzt hier eigentlich, würde man jetzt Garagenflohmarkt machen und mal so alten Kram loswerden, den schicken wir vielleicht unseren Influencer. Vielleicht schicken wir einfach mal, wenn wir jetzt sagen, wir hauen jetzt hier so ganz viele Klamotten weg, wenn die aktuellen Firmen jetzt andere Sorgen haben, als ihre neuesten Produkte zu verschicken, vielleicht schicken wir einfach mal so eine Tüte mit alten Sachen, die man nicht mehr trägt, wo man weiß,
das muss... Das würde mir sehr gefallen.
Warum schicken wir das nicht mal so einer Caro Dauer? Und dann soll die darüber halt mal reden, dass die einfach was zu tun hat, damit die praktisch so imitieren kann, dass es weitergeht. Wir schicken jetzt also säckeweise unser altes Zeug, weil man hat jetzt auch mal Zeit, ein bisschen was auszusortieren. Also ich werde das machen. Mein Kleiderschrank wird jetzt aussortiert in dieser Zeit, weil was will man tun? Man muss ja irgendwie in der Häuslichkeit sich irgendwie beschäftigen, ne?
Ja, das ist die Frage, ne? Also ich hatte mir auch vorgenommen, als erstes werde ich meinen Kleiderschrank ausräumen und mal so aussortieren und irgendwie die Schrottkammer hier aufräumen. Ich fürchte, wir können 7 Wochen in Quarantäne hier sitzen, ne? Nichts wird passieren. Nichts.
Mhm. Wahrscheinlich.
Ich kann mich da irgendwie dann doch nicht aufraffen, da zu sagen, so jetzt ist mal hier Reinemachen angesagt.
Ja, ja.
Klar, aber ich sag jetzt mal, die Einsamkeit, ne, die hat dich ja ähnlich wie die Influencer auch schon beruflich begleitet. Nämlich, du hast ja in den letzten Wochen zusammen mit uns sogenannte Geistershows aufgezeichnet.
Ja.
Wir waren bei Joko und Klaas gegen ProSieben, haben das in München aufgezeichnet.
Ja.
Und nach 3 Shows mit Publikum war irgendwann der Punkt erreicht, wo man gesagt hat, so jetzt muss man mal Verantwortung ergreifen. Das hat auch ProSieben getan, hat gesagt, wenn wir das hier durchführen, dann geht das nur ohne, dass wir 1000 Leute hier durchs Publikum zerren. Und so hat es dazu geführt, dass wir Shows machen mussten ohne Publikum. Und jetzt die Frage an dich, Klaas, wie hat sich das angefühlt?
Ja, das ist natürlich komisch, ne? Also das ist natürlich merkwürdig. Es gibt größere Probleme als in unserem Berufsstand. Aber das ist natürlich alles merkwürdig, wenn man da steht da in so einer Riesenhalle. Also es wird einem die Doofheit manchmal der Sachen, die man macht, wird einem so bewusst. Also dass da Leute sitzen und offenbar in der Lage sind, das lustig zu finden oder irgendwie noch Geld dafür bezahlen, dass sie da sind. Also das legitimiert natürlich den Quatsch, den man da macht. Ja, aber wenn man sich dann irgendwie dabei erwischt, wie man sich gerade die Zunge auf so einen Holzblock nagelt, weil der andere in der Zeit irgendwie Streichholz Wasser sortieren muss oder so, ja. Und das ist dann die Aufgabe, die Joko und ich dazu erledigen haben. Das wird einem natürlich dann also zwangsläufig bewusst, wie doof das eigentlich ist, wenn da keiner sitzt und sagt, das möchte ich sehen. Weil es ist ja eine reine Behauptung, dass sich das irgendwann mal einer im Fernsehen anschauen wird. Auch dass extra dafür Kameraleute kommen und so filmen, so ganz konzentriert filmen, wie ich mir jetzt meine Zunge mit dem Nagel auf den Holzblock nagel und das ist alles so absurd, ne? Dass man sagt, so, hier ich verrate jetzt eine Aufgabe, dass man sagt, Joko, so eine blöde Situation. Da liegt Joko in der Mitte von so einer Rampe, ne? Da liegt er so fest. Da ist sein Hals ist so festgemacht, der kann da nicht raus. Das sieht aus wie bei so einer Guillotine. Und links und rechts ist da so eine Art Rampe. Und dann musste ich mit so einem selbstgebauten Catcar mit so dicken Reifen und so schweren Eisenstangen, also mit ordentlich Gewicht, musste ich über ihn rüberfahren, mehrmals. Ja, und dann musste ich so eine Zahlenreihe, musste ich mir dann merken und die auf der anderen Seite wieder aufschreiben und dann immer hin und her über ihn drüber fahren. So, und dann kein Publikum, dann so konzentrierte Kameramänner, Kabelhilfen, die sich fragen, was mache ich hier eigentlich? Und so Leute von ProSieben, die sagen, super Show. Und ich fahre immer über Joko rüber, der schreit natürlich immer, au, au, au. Und irgendwann, vier Zahlen vor Schluss, sagt er, ich kann nicht mehr. Also ich habe das jetzt einfach mal verraten. Es gibt da nicht mal einen Punkt dafür. Und es ist wirklich, ich sitze da in diesem Ding, ich denke, Alter, ich bin 37 Jahre alt. Ich mache mir durchaus auch Gedanken um andere Dinge. Und jetzt fahre ich hier hauptberuflich mit dem Catcar über meinen Freund Joko rüber. Keiner da, der sieht
in
das
einer viel zu großen Halle.
In so einer Riesenhalle, wie so ein durchgeknallter Millionär, der sich das alles selber dahingestellt hat, weil ihm langweilig war.
Aber Klaas, ich muss dir auch was beichten. Du redest ja da, das war ein Spiel aushalten. Und ja. Das ist normalerweise wirklich, das ist so die sichere Bank, da weiß man, das Publikum tobt. Ne? Das lieben die alle und völlig zu Recht. Mit Publikum ist das einfach so wahnsinnig witzig. Und ich habe mich wirklich, und das ist die Beichte, ich habe mich zu Tode geschämt.
Ja, natürlich.
Ich habe mir, also es gibt Spiele, die funktionieren super, auch ohne Publikum. Die haben da meistens mit Spannung zu tun oder man muss wirklich was wissen dabei. Das ist alles, da vergisst man fast, dass das Publikum nicht da ist.
Ja, ja.
Aber so die klassischen Joko und Klaas Nummern, ne? Hier das mit dem Catcar rüberbrettern oder die Zunge irgendwo annageln. Ich habe mich zu Tode geschämt, dass wir hier eine Halle von 2500 Quadratmetern gebucht haben, Licht für eine 500.000 da oben hängen. Und du fährst mit einem Catcar über Joko drüber. Ne?
Ja,
der ist 40, der Mann. 41. Und ich habe mich da wirklich geschämt vor jedem, der das abfilmen muss. Ne?
Ja, also ganz ehrlich, da muss
man... Tut mir leid.
Ja, ich finde, auch in Angesicht dieser Tatsachen, da muss man einfach auch verstehen, dass man so nicht Journalist des Jahres sein kann. Ne?
Alter, du hast uns gar nicht erzählt, dass du Journalist des Jahres geworden bist.
Das habe ich auch selber gesagt.
Moment. Klaas, aber Umlauf ist nicht Journalist des Jahres. Er ist auf Platz 3 gelandet bei den Journalisten des Jahres.
Ja, aber ich bin ja nicht mal mehr das jetzt. Also ich habe das auch nicht richtig mitbekommen. Ich habe jetzt eigentlich so richtig Kenntnis von der Tatsache, dass ich Journalist des Jahres auf Platz 3 nach dem Typ von Extra 3, der war vor mir, das habe ich jetzt nur mitbekommen, weil die mir das offenbar mitten in der Krise sind die nochmal zusammengekommen, haben die Köpfe zusammengesteckt, haben die Köpfe rauchen lassen, haben überlegt, wie gehen wir jetzt mit der Situation um und haben mir das noch schnell aberkannt. Also ich bin jetzt nicht mehr Platz 3. Das wird natürlich auch eine Meldung gegeben haben am Platz 4 bis 10, weil die jetzt alle einen aufrutschen und einer hat es wahrscheinlich noch in die Top 10 jetzt geschafft. Ich weiß nicht, wer es gibt wirklich, glaube ich, Platz 10. Es gibt... ja, also irgendwie ist man jetzt drauf gekommen, dass ich ja kein Journalist bin, auch durch die neuesten Entwicklungen. Ja.
Du, Claudi, das ist, als ob man mir den dritten Platz des Kontaktlinsenträgers des Jahres verleiht. Dann ruft man eine Woche später an und sagt, Herr Lund, wir haben jetzt nochmal recherchiert, Sie Arschloch. Sie tragen ja eine Brille. Und dann sage ich, ja, Leute, ich habe mich da nicht angemeldet. Ich wollte den Preis nicht. Ich wäre auch nicht gekommen. Und ich bin Brillenträger. Leute, ich habe mit euch nichts am Hut. Ja, nee, ist jetzt mal egal, Herr Lund. Sie haben uns hier richtig verarscht. Solche wie Sie können wir nicht gebrauchen. Nochmal. ich will bei euch gar nicht mitmachen. Ich bin doch Brillenträger, das kann doch nun wirklich jeder sehen. Ja, und Sie, passen Sie auf, wir erkennen Ihnen das jetzt ab. Und wenn Sie jemals wieder in die Nähe von Kontaktlinsen kommen, dann raucht's im Gebälk.
Ja, so.
So ist diese obskure Nummer.
So ähnlich war das. Da hat offenbar eine Verleihung stattgefunden, habe ich auch jetzt alles in der Hektik der Zeit nicht mitbekommen. Und so. Jetzt ja, muss man halt wahrscheinlich wieder dazu übergehen, Journalisten auszuzeichnen für diesen Preis. Also würde ich jetzt empfehlen.
Gerade in diesen Zeiten würde ich das auch mal mitempfehlen. Jetzt gibt es sicher viele gute Möglichkeiten, sich als Journalist auszuzeichnen.
Es gibt doch so wahnsinnig viele gute Leute. Und wenn es da eine übersichtliche Anzahl von Preisen gibt, ja meine Güte, dann seid doch ein bisschen geizig mit euren Preisen. Dann gebt ihr doch nicht jedem Affen wie mir. Dann müsst ihr euch doch nicht wundern. Und
naja, aber man will halt auch irgendwie sicherstellen, dass da nicht nur so alte, weiße Männer sitzen mit so abgewetzten Jacketts, sondern irgendwie vielleicht auch einer, den man aus dem Fernsehen kennt. Ne?
Ja, dann, deswegen gibt es ja diese Unterkategorie.
Gibt man gerne mal so einen Preis
deswegen
raus,
gibt's
ne?
diese Unterkategorie Unterhaltung und so. Ja, muss man vielleicht nochmal überdenken, ob da Gottschalk und ich wirklich die richtigen Preisträger sind für gesellschaftliche Neuordnung hier. Naja, gut.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch schon Angst, dass mir irgendwelche Preise dazu geschrieben werden, ne, für die ich mich dann rechtfertigen muss.
Ja, ja, eben.
Das ist irgendwie
man kann sich ja gar
peinlich, so, ne, wenn dir sowas abgenommen wird.
Du, in der Position bei mir, ich kann ja so schnell gar nicht den Briefkasten zuhalten, wie mir die Preise reinflattern. Ja, also das ja, ist, ja, wie soll ich das machen? Ne? Ich kann ja jetzt nicht jedes Mal sagen, huch, wer sind Sie denn? Manchmal rutscht mir da einer durch, weil ich irgendwie gerade mal Mittagessen war und das Handy nicht in der Hand hatte. Ne?
Aber ich sag mal so, spätestens wenn die gesehen hätten, wie du mit dem Go-Kart über Joko fährst, ne, wäre der Preis eh futsch gewesen. Ne?
Ja, oder ich kriege ihn dann wieder, wenn das ausgestrahlt wird, wer weiß. Vielleicht hat das ja irgendwie eine Symbolkraft für, weiß ich auch nicht, für den Standort der, ich weiß nicht was, für Autofahrer oder so.
Ja, krass. Aber Klaas, zu dem Thema Geistershows noch ein Ding. So manchmal, also wie ist das für einen Moderator, der irgendwie jetzt kein Journalist ist, sondern eher, sagen wir mal, Witzeonkel, wenn da auch 4 Stunden lang, du moderierst dir da einen ab und machst Gags so und keiner lacht.
Na gut, das ist ja, sagen wir mal, nicht so unüblich, dass man da sich da was... sich da einen abmoderiert und keiner lacht. Ne? Da muss ich auch sagen, auch bei Late Night Berlin, ich bin ja immer der Überzeugung, dass jeder Witz, den ich mache, sehr witzig ist. Und manche von mir, da habe ich jetzt auch eine Geistershow gemacht, manche Gags, die ich sehr witzig finde, wo keiner lacht, denke ich, dass durch das Nichtlachen des Publikums wird der Witz teilweise auch gar nicht im richtigen Licht präsentiert. Jetzt, wo nirgendwo einer lacht, ist es ja komplett meine Entscheidung nach wie vor, ob was witzig war. Das heißt, ich gehe jetzt aus so einer Show ohne Publikum raus und habe das Gefühl, jeder Gag hat gesessen. Jeder Gag war spitze.
Du kannst dir noch mehr was vormachen.
Nein, gar nicht. Ich lasse mir einfach nichts mehr vormachen von dem Publikum, was mehrheitlich entscheidet, dass irgendwas nicht witzig war. Ich entscheide, ob was witzig ist. Sonst würde ich das ja nicht sagen. Ne? Und das finde ich eigentlich so ganz angenehm, dass man jetzt nicht mehr so nachfragt, ob das witzig war, sondern das ist halt an meine fachliche Entscheidung gilt. Das ist lustig, wird jetzt gemacht und... Man spricht ja von sogenannten morphologischen Feldern. Was ist ja schon komisch, die Leute kennen sich nicht im Publikum, entweder lachen alle oder keiner. Das kann ja gar nicht sein, weil der Humor teilweise so unterschiedlich sein muss bei einigen Leuten, dass die sich ja auch mal uneins sein müssten bei sowas. Aber alle oder keiner, das ist ja merkwürdig. Das ist irgendwie so ein psychologischer Herdeneffekt, den ich angewandt auf einzelne Witze auch unfair finde. Unfair, ne? Lieber lacht dann gar keiner nirgendwo und dann ist es so für sich witzig.
Naja, ich finde Herden, diese Herdentheorie, das klingt so weit weg von Menschen, das hat doch einfach was mit Stimmung zu tun. Das kennt doch jeder, der irgendwie mal bei Live-Auftritten war oder bei einem Konzert, das ergreift einen irgendwie vor Ort mehr. Und da werde ich auch ganz esoterisch, weil tatsächlich ohne Publikum fehlt da irgendwie so eine gewisse Energie im Raum. Ne?
Ja.
Also es war schon interessant, das mal zu erfahren, wie das eigentlich ist, ohne die Leute, die da jeden Montag zu uns kommen.
Ne? Also ganz ehrlich jetzt mal, ich bin froh, wenn wir alle wieder da zusammensitzen und das ist eben so, ne? Das alte Zirkuspferd, Umlauf. Ich mache das natürlich lieber, wenn da Leute sitzen und auch diesen Spaß, den man daran hat, es legitimiert die ganze Sache und so. Und man macht es natürlich auch für die Leute von den Fernsehern, ist ja klar. Aber komischerweise, das sind ja natürlich unverhältnismäßig viel mehr Leute von den Fernsehern. Also da gucken, was weiß ich, wie viele Leute im Fernsehen zu und da vor Ort sitzen, ich weiß gar nicht, wie viele da sitzen, 150, 200 Leute oder so.
Ja.
Gar nicht so viele. Und trotzdem spielt man mehr für die da sind, als die anderen. Weil man sich das eben nicht so vorstellen kann. Und das ist dann natürlich irgendwie komisch. Aber guck mal, jetzt habe ich das gesagt wie so ein Theaterschauspieler. Ich spiele für die.
Naja, ist ja auch was dran und man muss mal sagen, jetzt wir haben jetzt Mittwoch, es ist circa 10:30 und aktuell gehen wir auch davon aus, dass wir auch am Montag wieder ins Studio gehen. Finn Kliman hat gesagt, ich komme, da freuen wir uns drüber. Luciano hat gesagt, ich pack die Beats ein und komm kurz rüber nach Adlershof. Mhm. Und wir überlegen hier gerade alle aus dem Homeoffice heraus, wie wir da eine einigermaßen schöne Sendung machen können.
Also ich würde,
natürlich nicht so wie sonst, das ist ja klar.
Ich würde dir ein Angebot machen, Jakob. Ich würde dir persönlich ein Angebot machen für Montag. Mir ist was aufgefallen, als wir uns gesehen haben jetzt vor ein paar Tagen, dass durch dein Social Distancing, was du ja völlig zu Recht sehr gut durchziehst, bestimmte Regelmäßigkeiten bei dir, nämlich zum Beispiel der dreitägliche Friseurbesuch, dass der natürlich jetzt schon mehrmals ausgefallen ist dadurch.
Ey, meine Haare sehen aus wie ein aufgeplatztes Sofakissen.
Also, es ist so.
Ich meine, man darf ja noch zum Friseur, aber ich traue mich natürlich nicht mehr hin. Ne?
Ja, und es ist ja so, ich habe gesehen, dass ich möchte fast sagen, apokalyptischerweise die Haare über deinem Ohr ein bisschen aufliegen. Also man hat du hast einen dystopischen Nacken.
Was heißt das denn, um Gottes Willen? Schmidti, du hast auch nichts gesagt. Liegt das daran, dass Klaas Friseur war, dass er sowas sieht? Also ist es schon so schlimm?
Also du hast wirklich, deinen Nacken stellt sich schon hinten am Hemdkragen. Dadurch, dass der da so ranrutscht, stellt er sich hinten schon so auf wie bei so einem Computer-Heini. Verstehst du?
Oh nee, das darf nicht sein.
Mel Gibson in Mad Max, der hat auch so eine Matte hinten.
Du hast richtig...
Du passt die Frisur der Endzeit an, ey.
Das darf nicht sein.
Ich habe jetzt schon den Eindruck, dass ich als Friseur...
Ich will schön sterben.
Man muss eigentlich, übrigens, auch so eine Information für alle, die sich das jetzt fragen, die Haare wachsen nach dem Tod noch ein bisschen weiter. Das heißt, wenn man jetzt weiß, es wird zu Ende gehen, ruhig ein Stück kürzer schneiden, damit man dann wirklich im Sarg bestens frisiert ist. Ja, also
aber
wenn ihr wisst...
mit meiner Red Bulls Kappe kann ich doch auch irgendwie bestattet werden, oder?
Machen wir alles. Das ist kein Problem.
Da geht dann der Deckel nicht mehr zu.
Ja, also bei dir, Schmidt, mache ich mir da nicht so Sorgen drum, da den 1 Zentimeter mehr oder weniger, den kriegen wir noch irgendwie festgeklebt. Aber
ich sag dir, meine Frisur überlebt auch die Apokalypse.
Deine Frisur, die lebt weiterhin in deiner Wohnung, wenn du schon längst nicht mehr da bist. Ja. Aber die kümmert sich um die Katzen. Sag mal, mach die Tür auf, mach den Briefkasten leer. Hält da alles so in Schach, dass, falls du doch nochmal wiederkommst, einen weißt du, wie es wahrscheinlich sein wird.
Die feudelt auch mal durch wie so ein Staubsaugerroboter.
Es wird ganz anders sein. Es werden diese herzergreifenden Berichte von, die Frisur hat 4 Tage neben der Leiche gesessen. Und mochte nicht weggehen. So.
Ja, und wolltest du mich jetzt einfach hier nur bloßstellen oder willst du da jetzt an dem Zustand mal was tun?
Wenn du das Gefühl hast, wir zwei, wir sind ja eh in Kontakt, ja, es wäre also besser, als wenn du jetzt zu einem normalen Friseur gehst. Ich würde meine Friseurschere am Montag mitbringen und nach dem Prinzip, eine Hand wäscht die andere, würde ich dir die Haare schneiden, dass du, sagen wir mal, einigermaßen gut flott frisiert durch die Krise kommst.
Oh, das ist nicht ein sensationelles Angebot, weil, also ich muss sagen, ich meine, wir haben ja eh jetzt schon mehrfach rumgemacht, deswegen sind wir eh beide gleich verseucht.
Absolut, ja.
Wenn überhaupt. Und da vertraue ich dir blind, Klausi. Hast du denn wirklich noch selber eine eigene Friseurschere?
Ja, ich habe noch eine. Ich brauche eine eigene, weil ich Linkshänder bin. Deswegen brauche ich so eine Friseurschere, die bringe ich mit und meinen ganzen
Kram. Ist die denn noch scharf? Nicht, dass du mir da so mit so einem halbstumpfen Ding da die Haare rausziehst.
Also alles besser als jetzt, aber die ist natürlich auch scharf.
Okay.
Na klar.
Oder die müssen...
Der Scherenschleifer arbeitet gerade nicht, genau. Aber trotzdem...
Jakob, du hast die Situation immer noch nicht begriffen. Du machst, als hättest du eine Wahl. Selbst wenn der eine stumpfe Schere hat, er ist deine Rettung gerade.
Ja, wirklich. Du willst,
ist ja gut.
Wirklich.
Ja,
wirklich. Kein Gespür für die Situation, ey.
Nee, wirklich, du siehst wirklich momentan...
Ernst der Lage nicht begriffen.
Du siehst aus wie, also wirklich wie ein komplett wuschelig, wie so eine...
wie der Wuschel bei Mars Singer.
Ja, so, siehst du ein bisschen aus. Ich komm mal nicht auf den einen Namen. Es gibt eine Person, der du sehr ähnlich siehst. Ich werde noch drauf kommen, im Verlauf der Sendung.
Big Brother Harry. Das sind meine Frisur-Goals, die ich nie erreichen möchte. Also da habe ich wirklich Angst. Bitte gerne jetzt mal googeln, liebe Freunde zu Hause. Big Brother Harry ist ein ganz kultiger Kulttyp, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Der ist ultra kultig. Also wenn ihr mal euch
wir
mal
können
fragen,
dir so Indianerfedern noch auf den Arm tätowieren.
Oh Gott. Nee. Also Klaas, ich lasse das übrigens auch alles nur zu, wenn da keine Gags gemacht werden. Also nicht solche Gags wie hier haben wir eine lustige 80er-Frisur, die kriegst, sondern ich möchte, dass du das in meinem Sinne machst und mich wieder zu einem adretten schönen Herren machst.
Also, dass da keine Gags gemacht werden, dafür kann ich nicht garantieren. Aber,
nein,
also
jetzt, es sollen Gags gemacht werden, aber bitte keine Gag-Frisur.
Also ich werde auf jeden Fall werde ich dir eine schöne Frisur machen und ich will ja auch, das ist ja im Interesse von uns allen, dass man dich auch wieder erkennt, ne? Also weil so ist es wirklich mittlerweile echt schwierig.
Klaas, hattest du nicht eine 5 in deiner Abschlussprüfung?
Ja,
als
aber
Friseur,
nicht im Fassonschnitt. Also wenn Jakob jetzt morgen überraschend sagt, er hätte gern so eine kleine Toni Marshall Dauerwelle.
Nein, eben nicht.
Ja, nee, siehste, das kann ich nämlich nicht so gut. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte genauso aussehen wie Toni Marshall, dann muss ich dich enttäuschen.
Ich möchte meine normale Frisur und ich sag dir dann alles am Montag, was ich auch immer meiner Friseurin sonst sage.
Ja, aber ich könnte so eine leichte Ansatzwelle könnte ich bei dir machen, ne?
Nein, das will ich alles nicht.
Also da steht's also dann einfach ein bisschen besser.
Wir müssen da wirklich einen Friseur-Kundenvertrag vorher praktisch im geistigen Einvernehmen schließen, dass ich meine Wünsche äußere und du nach bestem Wissen und Gewissen das versuchst.
Also auch die deutschen Gerichte setzen momentan ihre Arbeit aus und ich glaube nicht, dass wenn die irgendwann wieder anfangen zu arbeiten, dass dann das Erste ist, dass dann unser Vertrag vor dem Friseurbesuch mit deiner Frisur, die dann ja auch gar nicht mehr da ist wahrscheinlich, dass das dann das Erste ist, was wieder unter den Hammer kommt.
Also Klaas, da kennst du mich aber schlecht, das halte ich dann alles fest mit Fotos und Beweisen und da verklage ich dich bis zum Verfassungsgericht.
Okay, alles klar. Ja, also
übrigens, Hiobs Botschaft kommt gerade rein hier über unseren Redaktionsticker. Finn Kliemann muss leider zu Hause bleiben in der Nähe von Hamburg. Also er wird am Montag nicht dabei sein. Können ihn aber gern mal anrufen.
Oh.
Das ist schade, ne? Aber ja. Ich verstehe natürlich alle Leute. Wir müssen jetzt auch regionaler denken. Das ist so wie mit Gemüsekörben, ne? Also jetzt muss man halt das essen, was gerade angebaut wird.
Ja, und nicht Frank Zander einladen.
Kliemann ist da zu exotisch. Ja gut, man muss jetzt auch nicht. Also da würde ich die Krise
mit
dann
doch
noch.
Weil der um die Ecke ist. Weil der um die Ecke ist. Man muss jetzt regional denken. Support your local Prominenter.
Nein, aber also Klausi, es ist ja auch so, ne, wenn du es regional denkst, dann isst du ja trotzdem das Gemüse, auf das du Lust hast, ne, und nicht jetzt irgendwie die Staubflusen aus dem Flur. Ne? Also Frank Zander, wenn Sie uns jetzt hören, klar, wir sind alle Riesenfans, aber wir würden jetzt noch so ein paar Wochen warten, bis die Katastrophe wirklich gar nicht mehr zu vermeiden ist, die Zombie-Apokalypse, und dann dürfen Sie gerne noch zum letzten Dinner kommen.
Na gut.
Und da dann singen nur nach Hause. Das passt dann jetzt.
Oh Mann. Sag mal, ich möchte nochmal, ich habe mir heute auch vorgenommen, auch Erstaunliches nochmal zu verkünden hier und nicht immer nur über die Krise und über uns und so zu reden, sondern ich wollte einfach auch Erstaunliches, Sachen, die man also, ich habe so ein bisschen im Internet mal geguckt, ob man teilweise Berichte auch von anderen findet, was sie viel zu spät kapiert haben. Ich habe ja zum Beispiel letztens Gemischtes Hack gehört und da hat Tommy Schmidt erzählt, er ist letztens erst draufgekommen, dass das Getränk Fruchtiger, ne? Eigentlich nur heißt fruchtiger. Also mehr
Frucht. Ja, das habe ich auch gehört. Du war richtig überrascht, ja.
Ja, das fand ich super. Und dass man, also ich dieses Getränk, was ich immer noch nicht trinke, aber wenn ich es irgendwo sehe, denke ich mir, aha, das ist ja eine wirklich gute Idee eigentlich, ne? Dass man dann aber auch noch den Tiger da drauf druckt und so weiter, obwohl es ja eigentlich nur Fruchtiger heißt, ne? Das finde ich zum Beispiel irgendwie witzig. Und dann habe ich überlegt, gibt's noch mehr so Sachen, die man hier so verkünden kann? Und ich habe jetzt vielleicht auch mal einen Aufruf an alle, wenn ihr auch so Sachen habt, dann schickt uns die mal, wenn mich das einfach privat interessiert. Das interessiert mich einfach privat. So, wusstet ihr zum Beispiel, das habe ich jetzt mal recherchiert, kennt ihr noch die Knopf-Hoff-Show?
Ja, richtig. Ja,
Knopf-Hoff-Show.
Das war so eine Wissenschaftsshow. Ne?
War so eine Wissenschaftsshow, da haben die immer so Experimente gemacht. Erstaunliches konnte man sich da anschauen. Dinge, physikalische Experimente oder sonst irgendwas, wo man denkt, das ist
ja. Und der Moderator sah immer aus wie der Melittermann.
Genau, den gab es auch mal. Später war das dann Helge Haas, hat das mal moderiert eine Zeit lang. Oder nee, das war Kopfball, was der ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall, diese Knopf-Hoff-Show, weißt du, warum die Knopf-Hoff-Show heißt?
Nee.
Weil das die deutsche Aussprache ist von Know-How.
Nein!
Knopf-Hoff. Oh. Versteht ihr?
Know-How. Knopf-Hoff.
Ja. Oh Mann.
Oh, da geht
Alter,
mir Lichtjahre auf.
Habe ich im Internet irgendwo, weiß ich nicht mehr. Habe ich irgendwo, irgendeiner, entweder habe ich es gegoogelt oder einer hat es getwittert oder so, irgendwie so. Das ist irre, ne?
Ach.
So.
Das ist wirklich faszinierend.
Ich habe noch sowas.
Leute, schreibt ihr mit zu Hause.
Ich habe eine so eine Sache habe ich noch. Ich habe nicht viel, aber eine so eine Sache habe ich noch. Zum Beispiel fand ich es auch erstaunlich, ist jetzt weniger sensationell, aber dass zum Beispiel Milka sich zusammensetzt aus den Worten Milch und Kakao.
Oh, nein. Da explodiert ein Universum bei mir.
Milch und Kakao, das
die
ist Milka.
Die Synapsen knallen durch.
Deswegen heißt das so.
Ist ja irre,
das,
ne?
Ist ja unglaublich.
Ja.
Ja, das ist ja unglaublich. Ne? Milch, Kakao, Milkau.
Milka.
Ja. Da musste erst eine Pandemie übers Land ziehen, bevor ich das erfahre.
Ja. Und dann habe ich aber, vielleicht eine wirklich witzige Sache habe ich dann noch gefunden, die so ein bisschen anders funktioniert. Aber ich habe so ein bisschen rumgegoogelt nach Sachen, die Leute spät begriffen haben, ne? Die man also erst spät im Alter, weil man es nie hinterfragt hat und so sich so mitgenommen hat. Manchmal hat man das mit so Schreibweisen von Sachen und so. Manchmal aber auch mit anderen Dingen, die man mit so einer Kinderlogik natürlich anders wahrnimmt. Da gab es zum Beispiel eine Frau, die hat im Internet erzählt, dass sie gedacht hat, dass Clowns, ne, also Clowns, die irgendwo sind auf Kindergeburtstagen oder die irgendwie in der Innenstadt stehen oder die irgendwo einem halt so entgegenkommen, dass Clowns sich nicht so verkleiden, sondern dass die so zur Welt kommen. Dass es also so eine Art von Menschen gibt, die aussehen wie Clowns, und sie hat von ihren Eltern gelernt, dass man ja nicht mit dem Finger auf Leute zeigt und über die lacht, und deswegen hatte sie ein großes Mitgefühl für Clowns und fand es ultra gemein, dass über die gelacht wurde. Weil sie das Gefühl hatte, das ist ja wirklich keine schöne Tatsache, dass man so mit so einer roten Nase und so einer Halbglatze und gelben Haaren und so großen Füßen und so einer Spritzeblume am Hemd zur Welt kommt und die Klamotten sehen peinlich aus und man hat so merkwürdige weiße Bögen über den Augen und dann lachen die Leute auch noch über einen und zeigen mit dem Finger auf einen und die Kinder auf der Straße machen sich lustig über dich, bis sie irgendwann kapiert hat, dass das ein Beruf ist und dass man sich als Clown anziehen kann. Ist doch eigentlich total süß, oder?
Das ist sehr, sehr niedlich,
also,
ja.
Mir wurde aber gestern Abend auf Instagram auch eine Welt eröffnet, die mir gar nicht klar war, also wo ich auch von falschen Annahmen ausgegangen bin, nämlich, dass das jeder so handhabt. Und zwar habe ich so ein Screenshot auf meiner bei Instagram gepostet aus dem Familienchat. Kann man sich angucken unter Thomas Schmidt mit Doppel-T. Und da wurde ich sehr darauf hingewiesen, und das war mir wirklich, ich schwöre, habe ich überhaupt keine Gedanken dran verschwendet. Die fanden das alle so ultra witzig, dass ich meinen Vater und meinen Bruder mit Nachnamen eingespeichert habe ins Handy.
Ja.
Also die heißen dann Schmidt oder Schmidt. Mhm. Und die haben, ich habe hunderte Zuschriften gekriegt. Was bist du für ein Typ, dass du deine Familie mit Nachnamen da rein
Also entweder sehr vergesslich oder es herrscht bei euch zu Hause eine Stimmung wie beim Weißen Band.
Jetzt mal ernsthaft, das habt ihr nicht?
Natürlich.
Also allein, man hat doch irgendwie, da steht, wird doch der Vorname und Nachname angefragt, wenn man das in den Kontakten einspeichert.
Ich muss gerade nachschauen.
Und Ordnung halber macht man das doch so, macht man das doch mit Nachnamen.
Natürlich nicht, also bei mir
doch,
steht...
Doch, habe ich auch so. Habe ich auch so.
Da steht was.
Also zwei Drittel hier haben das auch so.
Also bei mir, ja, das wollen wir doch mal sehen, weil ein paar Leute hören auch noch zu. Also.
Aber man schreibt doch dann nicht nur Bruder rein.
Also bei mir steht. Bruder. Bei mir steht Mama Handy 2.
Ja, das ist ja völlig irre, ist das. Völlig
Mama
irre.
Handy.
Aber Schmidti, da muss ich dir auch was sagen, was uns beide rasend macht. Das ist mir schon mehrfach aufgefallen, weil natürlich verbringe ich ja auch genau wie du viel Zeit mit Klaas, und dann sieht man manchmal auch, wenn das Handy klingelt, was da irgendwie so eingespeichert ist. Ne? Und Klaas ist so ein richtiger Kontakte-Messi, so richtige Handysau, der hat so Leute eingespeichert. Das merkt man ja schon an Mama Handy 2 oder auch so alles klein geschrieben. Hat doch Jan Böhmermann dich angerufen, bei Fest und Flauschig, Klaas.
Ja.
Und da waren wir doch zusammen in einem Auto, da habe ich gesehen, da stand einfach nur Janni Handy neu.
Ja.
Das ist doch, so speichert man doch keine Leute an. Man schreibt doch dann Jan Böhmermann und schreibt doch nicht Janni Handy neu. Da ist doch gar keine Ordnung im Handy. Das wird mich verrückt machen.
Ja, manchmal raff ich auch nicht mehr, was ich hier noch irgendwie, wenn ich jetzt hier so durchgucke, dann manchmal schnalle ich auch gar nicht mehr, was ich eigentlich hier noch. Also ich habe ganz, ganz viel, wenn ich jetzt hier so runtergehe. Ich habe zum Beispiel ganz viel abgespeichert. Warte mal, guck mal, wenn ich jetzt hier auf N gehe, auf N.
Und wisst ihr, da geht's doch los in der Krise. Mal, da räumt man nicht den Kleiderschrank auf, bevor du es erzählst, klar, sondern da räumt man mal die Kontakte im Handy auf und macht das mal ordentlich.
Guck mal, ich habe hier zum Beispiel unter N habe ich nervt 1-9.
Was ist das denn?
Ja, weiß ich nicht, wer das ist. Ich weiß nur, dass das nervt, wenn die anrufen.
Aber ich hab da einen super Pro-Tipp von Joko Winterscheid bekommen. Und zwar Leute, die auch nerven, die speichert er nicht unter nervt ein, sondern unter nicht drangehen ausrufen.
Ja, hab ich auch. Nicht drangehen habe ich auch.
Und das kann ich nur jedem mitgeben. Und ich hab, wenn ihr so wisst, so ein Banktyp, der einem immer irgendwas andrehen will, oder ja. So ein Versicherungsheini, einmal rangehen, dann weiß man's, und dann einfach abspeichern unter nicht drangehen 3 Ausrufezeichen.
Guck mal, das habe ich auch, und dann habe
ich hier noch, warte mal, lass mal eben gucken. Guck mal, ich habe hier noch Psycho, Psycho 2, Psycho 3, Psycho 5, Psycho 11. Ich weiß nicht, wer das. Also einfach Leute, die nerven. So.
Warum kannst du mich nicht unter Thomas Schmidt abspeichern? Ist das so schwer?
Na, du bist unter Tommy Schmidt abgespeichert. Und du hast das Foto, was kommt, wenn du anrufst, ist ein Foto von Abraham Lincoln. Und wenn du anrufst, Jakob, ist das ein Bild, wo da bist du, glaube ich, 15 drauf.
Ja.
Und hast beim RBB wahrscheinlich gerade wieder vom Bienenmarkt in Werder oder so einen Bericht abgegeben und hast so eine eher eine praktische Brille auf, sagen wir mal.
Das stimmt wohl, ja. Das stimmt wohl. Oh Mann.
Ja, so sieht das aus. Ja, das deswegen, ich finde das also komisch, wenn man das so abspeichert irgendwie. Aber manchmal, das stimmt schon, manchmal weiß ich nicht mehr, nach was ich suchen soll und so. Oder manchmal speichere ich Leute mit einem Rechtschreib, also mit so einem Tippfehler ab und dann suche ich die danach wieder, ne, über die Suchfunktion und finde die natürlich nicht. Dann fällt mir wieder ein, ich habe die mit einem Tippfehler abgespeichert. Dann tippe ich den Tippfehler ein, den ich wahrscheinlich gemacht habe, dann finde ich die, dann korrigiere ich das aber nicht. Das heißt, ich gewöhne mich dann einfach daran. Dass das
ja, da musst du mal aufräumen.
Ja, naja, komm, ich habe da wirklich eine Menge andere Sachen noch zu tun.
Du, man weiß ja in diesen Tagen nicht, wie lange gibt es die Menschheit noch, wie lange gibt es diesen Podcast, wie lange gibt es Late Night Berlin. Mhm. Und da muss man halt dann so eine Reichweite auch mal nutzen, um was richtig zu stellen. Und ja. Es gibt ein Trauma, das trage ich mit mir seit inzwischen 15 Jahren. Mhm. Wenn ich nämlich 15 Jahre zurückrechne, da war ich genau 18 und habe meinen Führerschein gemacht. Und ich war sehr aufgeregt immer bei den Fahrstunden, weil ich das für mich sehr, sehr wichtig war, dass ich den jetzt sofort bekomme, weil ich schon ein ultra altes Schrottauto von meinem Vater geschenkt bekommen hatte für 1000 Mark. Das stand schon fahrfertig vor der Wohnung oder zumindest hat der TÜV das behauptet. Und ich wollte direkt nach der Führerscheinprüfung nach Frankreich reisen. Und deswegen war ich extrem unter Druck, was diese ganze Sache anbelangte. Und hatte einen Fahrlehrer, der einfach in keiner Stunde, und man macht ja, glaube ich, so 10 oder 15 Stunden, genau weiß ich es nicht mehr, aufgehört hat, mich Robert zu nennen. Und was in der ersten Stunde noch so ein ganz nettes, witziges Missverständnis war, als er meinte so, ja, morgen Robert, dann geht's jetzt mal ins Auto rein. Dann sagt, da ist ein Missverständnis, haben Sie jetzt einen Robert, aber ich bin Jakob, ich habe jetzt die Stunde hier um 10. Ach so, ja, ist gut, dann setz ihn mal rein. Und dann sind wir so los, rechts vor links, Robert, rechts vor links, Robert. Dann sag ich so, klar, rechts vor links, aber ich heiße Jakob. Es ist auch ein ganz, ganz anderer Name als Robert. Die ähneln sich nicht. Man jetzt sagen würde, irgendwie biblischer so Jan Name oder so. Genau, es ist ein biblischer Name. Und es gab zum Beispiel jetzt am letzten Abend mal, gab es neben Petrus keinen Robert. Also das ist zumindest verbrieft. Ne?
Carmen und Robert, und beim Abendmahl so noch ging, mit Bändchen.
Und so ging das wirklich die nächsten Wochen weiter, bis ich irgendwann, und das ist der Punkt, wo es traumatisch wurde, wo ich gebrochen war. Da habe ich dann einfach akzeptiert, dass für eine Stunde am Tag von 24 Stunden für meine Fahrstunde ich Robert geheißen habe. Und nur in der letzten Stunde vor der Prüfung habe ich nochmal gesagt, ganz kurz, wenn Sie den Führerschein jetzt da beantragen, Sie haben den ja schon immer bei für die Prüfung, bitte, ich heiße Jakob Lund, nicht Robert. Wenn ich jetzt also diesen Führerschein mir hier irgendwie zusammenfahre, dann will ich, dass da wenigstens Jakob Lund draufsteht. Können wir uns darauf einigen? Ja, ist kein Ding, Robert, kein Thema. Und ich will jetzt einmal sagen, lieber Fahrlehrer von damals, von vor 15 Jahren, du dummer Ficker, ich heiße Jakob!
Und den können Sie, mein Name ist Peter Schlönske und den kannst du dir mal merken.
Aber sag mal, Jakob, hast du die Prüfung bestanden? Oder hat Robert die Prüfung bestanden?
Also tatsächlich bin ich zweimal durchgefallen.
Zweimal. Wie hast du denn den Urlaub gemacht in Frankreich?
Ja, das ist eine ganz bittere Geschichte. Der ist deswegen ausgefallen. Und ich war so unter Druck. Und das ist wirklich die Wahrheit. Und man ist ja einfach auch nur ein Mensch. Ich war so unter Druck, weil ich da nach Frankreich wollte. Und das war natürlich auch viel zu viel vorgenommen, als auch wenn du einen Führerschein hast, fährst du ja ultra scheiße. Dann da direkt nach Frankreich zu fahren, wochenlang, ne? Also das ist ausgefallen und. Bitte?
Aus Berlin, Berlin. Ja, genau. Bei Schmitti wäre das ja, ja, ja. Mal,
das da, nicht so problematisch.
Da biegst du
ja
zweimal falsch ab und bist in Frankreich, ne?
Genau, und ich musste ja,
aber ich bin auch so falsch abgebogen und bin auch durch die Führerscheinsprüfung gerasselt.
Ich auch, Leute.
Es war alles zu so stressig, ey.
Aber
der ganze Führerschein, die ganze Prüfung hat mich mehr gestresst als das gesamte Abitur.
Also nochmal, also mich übrigens auch, deswegen habe ich Abitur gleich sein gelassen, weil ich dachte, das wird sowieso nichts. Aber bei mir ist es so, jeder, der durch die theoretische Führerscheinprüfung fällt, ist jemand, mit dem rede ich nicht mehr. Weil der ist dann einfach nur faul und dumm. Oder beides. Und,
ja, die habe ich natürlich sofort 100 Punkte.
Na klar, bestanden. Das ist ja total einfach. Da muss man einfach ein ganz bisschen konzentriert sein, ein bisschen sich da diese blöden Bögen da angucken und so. Also wer da durchfällt, dann muss ich sagen, das also schwierig, ja. Ne? Zumindest so nach dem, was ich da, den Standard, den ich damals hatte. Ich bin, hab mit 18 das Geld zusammen gehabt für einen Führerschein und habe dann das ganze Geld genommen und in Hamburg auf dem Kiez auf den Kopf gehauen in einer Nacht. Und zwar an meinem 18. Geburtstag mit 5 Freunden und dann hatte ich am nächsten Tag nicht mal mehr 10 Mark. Also ich musste sogar schwarz mit dem Zug wieder nach Oldenburg fahren, weil ich kein Geld mehr hatte. Es war alles, alles weg. Ich weiß noch,
hast du die alle eingeladen oder wie?
Alle eingeladen. Ich war und also auch ganz harmlos, ne? Waren in irgendwelchen Bars. Wir hätten es ja nie dann irgendwie so eine Spelunke getraut, wo dann da so Reeperbahn-Kram, ne? Da waren wir alle viel zu brav und die so, das hätten wir uns gar nicht getraut, sondern ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich weiß noch, dass ich am Oldenburger Hauptbahnhof stand mit so einem cremefarbenen Ralph-Lauren-Pulli. Das war der feinste Pulli, den ich hatte, wo ich dachte, heute ist 18. Geburtstag, jetzt ziehst du diesen cremefarbenen Ralph-Lauren-Pulli an. Und da hatte ich eine ganze...
Wie so ein Robert, ey.
Wie so ein Robert. Und wie sah aus, ich sah aus wie so ein Typ, der eigentlich in einer Schülerverbindung sein möchte, aber leider kein Abitur hat. So. Und dann hatte ich so eine Plastiktüte in der Hand und da war ganz viel Dosenbier drin. Und so stand ich da. Also fein rausgeputzt, aber mit dieser großen Plastiktüte voll mit Dosenbier. Und ich und in der anderen Tasche hatte ich so richtig, konnte ich so richtig spüren, ohne es anzufassen, konnte ich so spüren, wie viel Bargeld da drin ist. Nämlich irgendwie 1400 Mark oder sowas. Also das ganze Führerscheingeld. Und das hatte ich dann so lange nicht mehr zusammen, dass ich wirklich mit 23, erst als ich schon in Berlin gewohnt habe, habe ich erst meinen Führerschein gemacht. Und da war ich dann hier in Berlin, Pankow, in so einer Fahrschule. Und das war für mich auch total furchtbar, weil der Fahrlehrer war auch so ein Typ, der sich seinen eigenen Job einfach durch extrem verbissene Herangehensweise selber wichtiger gemacht hat. Ich glaube, weil er sich und seinen Job und auch mich als Schüler so ernst genommen hat alles, konnte er sich selber als Fahrlehrer auch ernster nehmen. Und ich musste es ausbaden, dass er so getan hat, als wäre es das Wichtigste auf der Welt. Er hat zum Beispiel so eine Fahrlehrersprache gehabt, die mit der normalen Sprache nichts zu tun hatte. Der hat zum Beispiel nicht gesagt, mach mal das Licht an vom Auto, wenn ich das vergessen hatte, sondern er hat gesagt, wir müssen Lichtbündel auf die Straße abgeben.
Das hat ja, der nimmt seinen Job ernst. Ich sag mal, wenn der nächstes Jahr den Journalistenpreis gewinnt, der kriegt den nicht aberkannt.
Der kriegt dich aberkannt. Und zwar, weil der nämlich auch nicht gesagt hat, fahr mal von der Kreuzung runter. Man ist ja zum Beispiel als Linksabbieger, ist man ja vielleicht so ein bisschen zögerlich nach dem Motto, na, soll ich jetzt von der Kreuzung runterfahren als Linksabbieger oder wie schnell kommt das rote Auto von da hinten dann wirklich auf mich zu und so. Und dann hat er nicht gesagt, fahr mal von der Kreuzung runter, sondern er hat mich angeschrien und gesagt, raus aus der Gefahrenzone!
Das sollte jetzt für das ganze Land, kann der nicht durch Berlin fahren mit so Lautsprechern auf dem Auto und genau das rufen.
Raus aus der Gefahrenzone!
Ich würde sagen, so heißt der Podcast auch heute, oder?
Raus aus der Gefahrenzone.
Ja, sehr gut.
Aber Leute,
da fällt mir auch noch was ein. So, ja, haben ja schon öfter erwähnt, dass wir sind ja neu hier im Podcast-Game, aber ich merke, kann es sein, dass wir der faulste Podcast unter den Top 5 sind?
Wieso das denn?
Was? Was heißt
denn
das
alle
denn?
Alle anderen machen, Quatsch. Ey, hier Fest und Flauschig, die senden jeden Tag jetzt. Ja, die machen jeden Tag einen Podcast. Hier, der gemischtes Hack, die haben sich schön in Urlaub verpisst, ne? Und kommen aber zurück, weil sie merken, the struggle is real hier. Und bevor uns hier Fest und Flauschig von dann zieht, wollen wir auch nochmal eine Sonderfolge nachschieben. Und wir hängen da so in der Luft und sind faul, ne?
Also
wir
machen das
einmal.
Also diese vermeintliche Competition, die du da so anteaserst, die fühle ich nicht, ehrlich gesagt. Weil ich habe das Gefühl.
Ja, das ist ja das Problem.
Wir Podcasties, wir halten nämlich alle zusammen. Wir sind alle gerade in den Top 5, eine große Familie. Und wir sind doch da nicht, das ist doch egal, wer da wo ist und so. Wir Podcasts.
Meinst du nicht, das ist wie bei der Volksmusik so? Nach vorne wird gelächelt, nach hinten wird sich eine reingehauen?
Meinst du? Nee. Also, nee, glaube ich nicht. Also, was sagt man gerade bei so aufkommenden, immer noch sich nach vorne entwickelnden Märkten? Sagt man, die Wiese ist breit genug.
Ach,
das ist also, doch schön. Das ist jetzt einfach, die Wiese ist breit genug, das ist die Ausrede, dass wir einfach nur faul sind, das nur einmal in der Woche machen wollen.
Ja, stimmt.
Finde ich okay.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch noch andere Sorgen, irgendwie zum Beispiel Privatleben und ich möchte auch dann jetzt, aktuell müssen wir auch noch Late Night Berlin machen und so. Also ich will mich jetzt auch nicht hier atemlos durch mein Leben hetzen. Dafür bin ich jetzt auch nicht Fernsehstar geworden, dass ich mir jetzt treiben lasse von irgendwelchen Sendedaten, die wir uns selber ausdenken. Ist doch Quatsch.
Ja, vor allem, wir sind ja eher so eine Manufaktur hier, ne?
Außerdem also steht...
Genau. So eine Rolex gibt's auch nicht jeden Tag. Wird nicht jeden Tag gebaut, das dauert ja, seine Zeit.
Die werden
Zeit.
Jetzt sogar knapp, so Schmidti, weil die nämlich im Rolex-Werk nämlich gar nicht mehr schrauben. So und so es. Ist das auch bei uns.
Ja,
und wir außerdem können wir nicht mehr ins Leben rausgehen und Geschichten zum Erzählen erleben. Wir müssen uns ja jetzt alles aus der Hirnrinde quetschen.
Man muss jetzt uralte Geschichten auspacken, wie zum Beispiel...
Richtig. 15 Jahre muss ich zurückgehen zu meinem Fahrlehrer, um euch hier zu unterhalten.
Ich hab auch letztens überlegt, was gab's denn noch an bemerkenswerten Geschichten in meiner Kindheit? Und eben, weil man ja nichts Aktuelles mehr erlebt, muss man ja ein bisschen gucken, was hat man denn noch so im Archiv? Und da komme ich und da wartet man dann wirklich hier auch minutenlang auf irgendeine gelungene Überleitung, die natürlich nicht kommen wird. Man muss irgendwann einfach sagen, so jetzt kommt eine Geschichte von früher und erzählt dann einfach, dass mein Freund Okko, der einmal bei mir zu Gast war mit 7 und man merkt schon, der kommt aus einem speziellen Haushalt mit diesem Vornamen.
Der heißt wirklich so?
Ja, der hieß, habe jetzt keinen Kontakt mehr zu ihm, aber der hieß Okko und ich habe so drüber nachgedacht, was hat man denn so gemacht als Kind, so wenn man so Freunde zu Besuch hatte? Was hat man dann so unternommen? Was waren die Dinge, die man getan hat? Und Okko hatte eine sehr eigenwillige Auffassung davon, was man machen muss. Erst haben wir ein Katapult gebaut, das weiß ich noch. Der ist also richtig, auch Sachen kaputt gegangen sind. Und das fand meine Mutter schon nicht so gut an dem Tag, weil das war zu wild und so. Und gerade andere Kinder, die dann zu Hause sind, in so einem Nervalter, da hat man ja als Eltern immer den Vorteil, dass man sein eigenes Kind liebt und damit also viel... weggemacht wird, ja. Andere Kinder, die liebt man natürlich jetzt nicht, weil man die jetzt auch gar nicht so gut kennt. Und da bleibt also praktisch nur über, dass sie nerven. Und Okko hat hart genervt. Und Okko hat dann zum Grande Finale dieses Nachmittagsbesuchs, was auch der einzige sein sollte bei uns im Haus, bei uns vor die Kommode in den Flur geschissen.
Was?
Was?
Ja, warum?
Weiß ich nicht.
Was hat er denn selber als Grund praktisch angemeldet, warum das nun geschehen sei?
Na, weil er kackern musste.
Wie alt war der?
Naja, wir waren beide so um die 8, also viel älter als 8, 9 kann ich gewesen sein, weil das noch in unserem alten Haus war.
Ist der denn einfach so aus deinem Zimmer rausgegangen? Du wusstest kurz nicht, wo der ist.
Ja,
und
genau.
Bist dann im Flur.
Na, ich dachte, der wird auf Toilette gehen.
Und dann hing der da über der Kommode.
Ich dachte, der wird auf Toilette gehen. Aber ganz ehrlich, die Situation davor habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Diese spezielle Situation, wo ich den Haufen da gefunden habe, ich von der einen Seite des Flurs, meine Mutter zeitgleich von der anderen Seite des Flurs, haben wir aus der exakt gleichen Entfernung auf diesen, unglaublich auf diesen Haufen gestarrt. Der wirklich aussah wie ein Bilderbuch, so ein richtig so ein kleines Türmchen mit so einer Spitze. Dann haben wir da so drauf geguckt und haben beide gedacht, hui, was soll denn das denn jetzt? Ja? Wie kommt er denn jetzt darauf? Und Okko war sogar noch so, dass der das witzig fand. Ne? Also es war natürlich eine Art Aufmerksamkeitsproblem. Ne? Also der wollte jetzt sagen, also wenn jetzt hier keiner mich wahrnimmt, dann sage ich euch mal, wie er mich hier wahrnimmt und wie er mich auch noch 30 Jahre später erinnert. Genau das ist ja jetzt eingetreten. Ne? Also
ja.
Viele Freunde, mit denen ich wahrscheinlich viel mehr und viel schönere Sachen gemacht habe, habe ich einfach vergessen, gelöscht, weg. Okko hat aber weiterhin einen Platz in meinem Herzen, dadurch, dass er uns da schön vor die Anrichte geschissen hat. Ne?
Ja. Also auch so kann man natürlich auf ewig sich ein Denkmal bauen. Ne?
Ein Denkmal.
Mit körpereigenen Möglichkeiten.
So,
ne?
Ist es. Aber der, ich weiß aber auch noch den Moment, meine Mutter ist jetzt niemand, der die dann da so die große, also ja, das ist halt geschehen. Meine Mutter ist ja auch Kinderkrankenschwester, also die ekelt sich jetzt auch nicht klassisch davor und die denkt natürlich auch, erstmal denkt sie, Junge, was soll denn das? Und dann denkt sie natürlich direkt danach, was ist denn los mit dem? Und dann kommt bald schon das Mitleid hoch, ja. Deswegen gab es jetzt keine große Szene, aber ich erinnere mich daran, wie die Mutter dann Okko abgeholt hat und wie man dann so fragt, na, wie war's mit den Jungs, ne? Und an diese betretene Stille nach dem Motto, nö. War im Prinzip okay, also das mit dem Katapult hätte nicht sein müssen wegen der einen Scheibe. Ja, und dann war noch die Sache mit dem Scheißhaufen im Flur. Ne? Die hätte man auch anders regeln können. Wir haben ja 2 Toiletten hier, so, und auch sichtbar. Tür ist auf, kann man reingehen. Wie macht ihr das zu Hause? Habt ihr PVC-Boden oder Toiletten?
Ja, aber der hat sich vielleicht gerüstet für die Zeiten, der wir jetzt stecken, ne?
Das kann
sein.
Warten
wir noch 3 Wochen ab, was wir dann ja. Noch so für ja. Moves machen hier.
Wer lacht dann? Okko.
Ja, das ist was anderes, ja. Ja.
Aber vielleicht das auch noch zum Abschluss. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir das, was wir jetzt gerade erleben, ne, und das wird jetzt auch immer gesagt, ja, unsere Großeltern, die haben im schlimmsten Fall 2 Kriege miterlebt, etc. Aber das, was wir jetzt haben, das hätte man sich nicht ausmalen können. Mhm. Und irgendwie, da werden wir uns unser ganzes Leben, solange es geht, hoffentlich, geht es noch eine Weile, werden wir uns daran erinnern, wie wir jetzt hier uns in den eigenen 4 Wänden langweilen.
Ja, ich glaube, also wenn.
Frühjahr 2020.
Also ich hätte gern, und wie viele andere und vor allen Dingen Leute, die irgendwie betroffen sind, jetzt gar nichts mehr können, ja, also ein paar Freunde, die irgendwie chronische Krankheiten haben, denen es jetzt also ganz anders geht, so auch gedanklich, ne? Also wir hätten alle gerne darauf verzichten können. Das ist ja logisch. Aber wenn man jetzt von dem Gedanken, den du da gerade hast, so ein bisschen ausgeht, dann. Wie das eben so ist, ne? Demut, die kommt auch nicht so zur Tür reingeflogen, sondern die entwickelt sich vielleicht auch mal durch Verzicht oder auch durch zwangsläufigen Verzicht, entwickelt sich auch durch eine Veränderung der Situation. Und ich denke, dass das, was uns als normal vorkam, immer wir anders zu schätzen wissen, wenn wir da mal durch sind, dass wir da irgendwie durchkommen werden. Ich glaube, das ist mal gesichert. Da bleiben wir optimistisch. Und wenn wir es irgendwie schaffen, uns jetzt nicht ums Klopapier zu prügeln, sondern am Ende sogar doch ein bisschen solidarisch werden, uns gegenseitig helfen und ein bisschen näher zusammenrücken und vielleicht irgendwann, wenn wir die Grenzen wieder aufmachen, auch wieder zu schätzen wissen, wie schön das ist, in Europa die Grenzen aufzuhaben. All diese Sachen, die wir in unserer Generation vielleicht gar nicht mehr so zu schätzen wissen, weil das für uns selbstverständlich war. Jetzt wissen wir einmal, wie es ist, wenn man überall den Schlagbaum runtermacht. Ich hoffe, in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir können wieder durchatmen, dass wir das dann auch so richtig zu schätzen wissen und dann alles dafür tun, dass wir das dann auch politisch erhalten.
Wir werden nichts mehr sagen, das waren die besten Schlussworte und ja. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt dabei.
Tschüss, dann Leute. Dann hören wir uns alle nächsten Donnerstag Nacht schon wieder. Dann gibt es nämlich die nächste Folge Baywatch Berlin. Ja. Baywatch Berlin als Podcast ist nämlich, so gut es geht, krisensicher. Mhm. Und solange wir hier so ein Dach über dem Kopf haben, können wir hier losschießen.
Ne? Ich lege mich jetzt wieder ins Bett, mach ein bisschen Homeoffice. Leute.
Mach das mal.
Tschüss.
Bleibt gesund.
So ist es.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Baywatch Berlin ist eine Studio Bummens Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.